Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wieder Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir besprechen immer noch Elantris und da befinden wir uns heute mit dieser Folge in der 5. Folge, die wir das besprechen, von wahrscheinlich, was weiß ich, 9 oder 10. Wir schauen mal, wo es uns hin verschlägt. Das ist Nachwort Folge 45 im Gesamten. Das heißt, wir machen das schon seit 90 Wochen Nachwort-Podcast. Stabil, konsistent, jeden zweiten Sonntag. Und ohne weitere Abschweifungen. Holt uns Lukas nochmal zurück. Was haben wir denn bisher gelesen? Was ist bisher passiert? Welche Ausgabe lesen wir? Und im Anschluss gehe ich mit euch dann durch, was ist denn eigentlich passiert und dann schauen wir uns an, was uns aufgefallen ist.
Genau, also ganz grundsätzlich, Olli hat schon gesagt, Elantris, 2005 erschienen von Brandon Sanderson, das ist der Autor, und wir lesen die Version aus dem Piper Verlag in der 4. Auflage nach einer deutschen Übersetzung von Ute Brammertz aus dem Jahr 2007. Und in dieser Episode lesen wir die Kapitel 20 bis 25, beziehungsweise besprechen die. Ich habe in der letzten Folge am Ende einen Fehler gemacht und habe die falsche Seitenzahl angegeben. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe nämlich gesagt, die Seiten 411 bis 490. Dem ist nicht so. Es sind nochmal 34 Seiten mehr. Die Seiten 411 bis 524 haben wir gelesen für diese Folge. Und genau, worum ging es bisher in Elantris? Denn wie der Buchtitel schon sagt, ging es natürlich um die einst göttlich, als göttlich verehrte Stadt Elantris. Sie erschien wie ein vollkommenes Ideal aus weißem Stein, Licht und makelloser Symmetrie. Ihre Bewohner, gezeichnet von silbrig schimmernder Haut und leuchtendem Haar, waren in der Lage, Magie allein durch Gesten zu wirken. Auserwählt wurden sie durch die rätselhafte Shaot, die Menschen unabhängig von Herkunft oder Stand erhob, vom einfachen Bauern bis zum Adligen. So galt Elantris lange als sichtbarer Ausdruck göttlicher Gnade. Mit der Reot jedoch kam der jähe Verfall. Innerhalb einer Nacht erlosch das Licht der Stadt, die Aonen verloren ihre Macht und aus den Erwählten wurden Gezeichnete. Wesen in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Elantris verwandelte sich in einen Ort des langsamen Verfalls und Leidens. Die Shaot selbst verschwand nicht. Noch immer erfasst sie Menschen, doch statt sie zu erheben, verwandelt sie diese nun in körperlich und geistig zerfallene Gestalten. Ein Jahrzehnt später trifft dieses Schicksal Prinz Raoden von Arelon. Seine vermeintliche Erhebung führt unmittelbar zu seiner Verbannung nach Elantris. König Yardon lässt ihn für tot erklären, während sich innerhalb der Stadt die Überreste einer einst glanzvollen Zivilisation offenbaren. Geprägt von Ruinen, Schmutz und unaufhörlichem Schmerz, da selbst kleinste Verletzungen nicht mehr heilen. Parallel dazu erreicht Sarene aus Theod die Hafenstadt Kay. Als Braut angereist, wird sie aufgrund von Raodens vermeintlichem Tod als Witwe empfangen, wodurch die geplante politische Ehe hinfällig wird. Dennoch entscheidet sie sich, in Arelon zu bleiben, um ein Bündnis gegen das expandierende Königreich Fjorden zu sichern. Zugleich beginnt der Priester Chaten aus Fjorden, ein Anhänger des Shuderit, seine Mission. Innerhalb weniger Monate soll Arelon zum neuen Glauben bekehrt werden, andernfalls droht eine militärische Intervention. Der Roman entfaltet sich folglich in drei parallel geführten Handlungssträngen, die aus den Perspektiven von Raoden, Sarene und Chaten erzählt werden. Raoden weigert sich, den Niedergang von Elantris hinzunehmen. Gemeinsam mit Galadon schart er die Neuankömmlinge um sich und formt aus ihnen eine eigene Gemeinschaft, die jedoch rasch in Konflikt mit den bestehenden Banden der Stadt gerät. Dabei kommt es zu Auseinandersetzungen mit Karata sowie mit Ahnden, den Raoden schließlich für seine Sache gewinnen kann. Einzig Shaor stellt sich ihm weiterhin entschlossen entgegen. Parallel dazu erkennt Sarene am Hof von Arelon schnell die politischen und wirtschaftlichen Schwächen des Landes. König Yardon, einst Kaufmann, hat ein System geschaffen, das Reichtum belohnt und die Armen ausbeutet. Gemeinsam mit einigen Adligen sucht sie nach einem Weg, die Herrschaft des Regenten zu beenden, der sich nach einem Angriff auf seine Flotte in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Währenddessen verfolgt Raten das Ziel, die Bevölkerung Arelons durch regelmäßig abgehaltene Predigten, sowohl durch ihn selbst als auch durch seinen fanatischen Gefolgsmann Dilaf, für den deretischen Glauben zu gewinnen. Sein Anliegen ist die Einleitung eines friedlichen Umbruchs. Doch dabei hat Raten die Unberechenbarkeit Dilafs unterschätzt, dessen fanatischer Eifer beinahe darin gipfelt, einen Elantrier öffentlich bei lebendigem Leibe zu verbrennen.
Kommen wir nun zu Kapitel 20 bis 25. Was haben wir also erfahren, was haben wir gelesen? Sarene nimmt wieder an einem Treffen der Verschwörer gegen König Jadon teil. Dort wird beschlossen, dass es wichtig ist, den König zu unterstützen, damit der nach der Steuerprüfung König bleibt. Denn das würde er nicht, weil er ja seine Handelsschiffe verloren hatte. Außerdem möchte Sarene das Geld, das sie geerbt hat, im Rahmen ihrer Witwenprüfung als Nahrungsmittel an die Elantria geben. Und das gibt ihr einen Grund, Elantris zu betreten. Die Männergruppe um sie würde sie in die Stadt begleiten, sollte sie die Einwilligung dazu von Jadon bekommen. Und die bekommt sie auch. Sie macht ihm ein Handelsangebot mit ihrem Heimatland Theot, das Jadons Seide zu einem lächerlich hohen Preis abkauft. Sarenes Vater ist natürlich involviert. Als gute Händlerin verlangt Sarene eine Provision und das ist die Erlaubnis, zu ihrer Witwenprüfung nach Elantris gelassen zu werden. Jadon stimmt dem zähneknirschend zu. Sie darf gehen und 10 weitere Adelige. Auch in dieser Nacht hört sie die Geräusche hinter den Wänden und findet heraus, dass sie nur an bestimmten Tagen auftreten. Sie kommt zu dem Schluss, dass sich ein Geheimgang hinter der Wand befindet und der führt direkt in die königlichen Gemächer. Khaten versucht derweil Wege zu finden, um mit Dilaf umzugehen. Er scheint zunehmend zur Gefahr zu werden und Khaten soll damit Recht behalten. Erst lehnt einer der Atheten eine Beförderung zum Oberatheten ab und dann findet Khaten heraus, dass sein Odiv, Dilaf, selbst Odiven erkoren hat. 30 an der Zahl und alle von Rang, Namen und Einfluss. Natürlich auch aus den Reihen der neu bekehrten Adeligen. Das heißt also, schickt Khaten Dilaf weg, verliert er auch dessen Odiven und deren Einfluss. Im Gespräch mit 2 Bettlern erfährt Khaten, dass Betteln in der Stadt verboten ist, aber in der Nacht dennoch gemacht wird und dass sich einige der Geflüchteten von den Plantagen um Kay in den verlassenen Städten um Elantris herum verstecken. Wieder einmal auf der Mauer von Elantris hängt Khaten seinen Gedanken nach, als er von Omin, dem koratischen Priester, aufgesucht wird. Denn mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Khaten seine Abende und Nächte dort oben auf den Mauern verbringt. Zwar droht Khaten dem Priester mit der Macht des Schuderet, doch Omin lässt ihn mit der Frage zurück: Was ist mit deinem Glauben geschehen? Raoden und sein Gebiet Neu-Elantris wird immer wieder von Shaors Barbaren angegriffen. Nachdem sich Raoden zu deren Hauptquartier geschlichen hat, findet er heraus, dass es sich bei Shaor nicht um einen Mann, sondern um ein Mädchen mit einer goldlockigen Perücke handelt, die von den Barbaren wie eine Göttin angebetet wird. Auch sie erkennt er aus seinem alten Leben. Sie ist die verwöhnte Tochter von Lord Telri, dem Pomplord, und mit ihr wird eine Verhandlung unmöglich. Dann passiert etwas, was es so in Elantris noch nie gegeben hat. Die Stadttore öffnen sich und ein großer Karren mit Lebensmitteln wird von Sarene und ihren hochrangigen Verbündeten in die Stadt gebracht. Das könnte sich als großer Fehler herausstellen. Denn so könnten die Elantrier wieder auf ihre niederen Hungerbedürfnisse zurückgeworfen werden. Sarene verlangt ein Gespräch mit den Bandenführern der Stadt, bevor sie die Nahrungsmittel verteilt. Raoden gibt sich als Stadtführer der Gruppe aus und nennt sich Lebensgeist. Und der Juwelier und Kunsthandwerker Mareche gibt sich als Ahnden aus. Karata nimmt ebenfalls am Gespräch teil und Sarene erzählen sie, der andere Bandenführer Shaor sei tot. Gemeinsam mimen sie also das Bild, das Sarene und alle außerhalb von Elantris von den Elantriern haben. Letztendlich können sie neben den Nahrungsmitteln einige wichtige Materialien für deren Vorhaben von Sarene erhandeln und die Nahrungsübergabe verläuft soweit erstmal friedlich. Am Abend muss Sarene immer wieder an den Stadtführer Lebensgeist denken und sie ist sich sicher, dass er der eigentliche Anführer der Elantria ist. Khaten beobachtet Sarenes Wohltätigkeitsaktion von den Mauern Elantris, wie auch zahlreiche andere Bewohner von Kay. Die Nachricht darüber hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen und nun droht der Plan zu scheitern, die Elantria als Dämonen darzustellen. Denn keine der Lords, die Elantris betreten, werden von den wilden Ungeheuern niedergemetzelt. Das hat auch Lord Telri, der Pomplord, mitbekommen und zum wiederholten Mal muss sich Raten vor ihm rechtfertigen. Später in seinem Kloster sinniert er über Dilaf nach und stellt zu seinem großen Schrecken fest, dass Dilafs Macht über alle Artheten des deretischen Klosters größer ist, als er bisher geahnt hatte. Zumindest ist sie größer als Ratens Macht über sie. Doch was ihn wirklich ins Wanken bringt, das lese ich euch jetzt vor, falls ihr mitlesen wollt, Seite 489 unten. Also, Dilaf war dabei, langsam die Macht an sich zu ziehen. Dieser Umstand war bei weitem nicht so beängstigend wie Ratens eigene Vorahnung. Was, wenn Dilaf recht hatte, wenn er versuchte, Raten zu verdrängen? Was, wenn Arelon besser dran wäre, wenn Dilaf die Herrschaft übernahm? Dilaf hätte sich keine Sorgen um die Toten gemacht, die eine blutige Revolution mit sich gebracht hätte. Er hätte gewusst, dass die Leute es eines Tages besser hätten mit dem Schuh Dereth, auch wenn ihre Bekehrung am Anfang ein Massaker erforderte. Dilaf hatte seinen Glauben. Er glaubte an das, was er tat. Was hatte Raten? Da war er sich nicht mehr so sicher. Im Laufe der nächsten Woche ist Raoden der Gruppe Adeliger um Sarene immer wieder behilflich, doch es belastet ihn, dass er von niemandem erkannt wurde, den er aus seinem früheren Leben als Freund bezeichnete. Durch die Lebensmittellieferung wenden sich viele von Raodens Bevölkerung ab, um am Stadttor auf den neuen Tag und die neue Nahrung zu warten. Saolin, Raodens Leibwächter, hat sich schwer verletzt und es wird nun zusätzlich schwerer, Shaors Barbaren aus Neu-Elantris fernzuhalten. Durch seine Studien des Magiebuches kommt Raoden dem Geheimnis um die ausbleibende Magie ein Stück näher. Die Elantria, wie sie heute sind, scheinen in der Verwandlung zur Göttlichkeit stecken geblieben zu sein, weil nicht genügend Macht in Daor steckt. Außerdem findet er raus, dass Galadon mit Elantris verbundener ist, als dieser bisher zugegeben hat. In den goldenen Tagen der Stadt war dessen Vater ein Elantrier und ein sehr unglücklicher dazu. In der Nacht erinnert sich Raoden an einen der Hoets, der scheinbar vor sich hingebrabbelt hat, wie schön alles einst gewesen sei. Er sucht ihn auf und findet heraus, dass dieser noch einer der ursprünglichen Elantrier ist. Durch dessen Hilfe und gemeinsam mit Galadon und Karata finden sie einen geheimen Ort in der Stadt. Einen Ort, der nicht vom Schlamm überzogen ist. Es ist eine Art Schrein einer unbekannten Religion. Sie dringen immer tiefer in den Untergrund und gelangen nach einer ganzen Weile schließlich unterirdisch auf einen Berg, der an Elantris grenzt. Dort befindet sich ein See, das Ziel des alten Elantrias, in den ihn Raoden schließlich legt. Mit Dankbarkeit in seinen Augen löst sich der Elantria darin auf. Und damit öffnen wir die Runde für alles das, was uns aufgefallen ist.
Ja, sehr gut. Wir können ja vielleicht gleich mal von wegschieben, dass wir vorher so ein bisschen drüber erstmal sprechen mussten, wie wir das Ganze jetzt besprechen, weil sonst konnten wir das ja immer so schön machen. Wir haben drei verschiedene Storystränge und die gehen wir einfach nacheinander durch. Wir gehen das quasi nicht kapitelweise durch, sondern wenn zum Beispiel Harten ein Kapitel am Anfang hat und dann nochmal eins in der Mitte, dann denken wir das gleich zusammen. Und besprechen das gleich zusammen. Das werden wir im Falle von Raten jetzt auch tun, aber bei den anderen beiden geht das ja nicht, weil wir es ja das erste Mal damit zu tun haben, dass in einem Kapitel wir zwei verschiedene Perspektiven bekommen haben, nämlich in Kapitel 23. Da bekommen wir sowohl die Perspektive von Raoden als auch die von Sarene. Und ja, das ist bisher ein Novum. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen quasi Raten jetzt zuerst durch und besprechen danach quasi chronologisch, was in den anderen Kapiteln passiert ist. Das heißt, wir besprechen erst die Kapitel 21 und 24 und danach in chronologischer Reihenfolge 20, 22, 23 und 25.
Okay, können wir so machen.
Können wir so machen.
Ja, machen wir so.
Dann fangen wir also mit Raten an.
Ja.
Wo sich ja erstmal das gleiche Motiv durchsetzt, meiner Meinung nach, was wir im letzten Kapitel bereits hatten oder die letzten Kapitel vorher schon im harten Storystrang ereignet hat, nämlich diese schleichende Machtübernahme durch D'Love, die jetzt deutlich, also richtig deutlich wird, ne?
Die er zumindest jetzt erkennt.
Ja, ja, ja.
Also die ist ja schon da gewesen, nur irgendwie ist es ihm jetzt aufgefallen, dass also wie so ein, mir fällt jetzt der Schleier von Augen.
Genau.
Schuppen von den Augen.
Genau, also beim letzten Mal war es noch, hat es noch so gewirkt auf mich, als wäre das so, ja, der D'Love ist halt so ein bisschen, er ist sehr fanatisch und so, ne? Und das ist halt so ein Ausrutscher, dass er dann eben diesen Elantria verbrennt und das ist, ist meint er nicht böse mir gegenüber, so habe ich das zumindest gedeutet.
Ja, ja.
Und jetzt ist es irgendwie klar oder wird raten scheinbar klar, dass dort irgendwie ein Plan dahinter steckt, ne? Also das geht auch damit einher, dass er ja erkennt, okay, vielleicht ist D'Love ja viel älter, als er bisher gewirkt hat. Ne? Mhm. Er wirkt so erfahren und er hat auch Informationen, die er eigentlich nicht haben kann. Es gibt ja einem an einer Stelle diese Erzählung von diesem einen Feldherren, der mal irgendeinen Angriff durchgeführt hat und dann sagt Raten dazu, ja, das kann ja D'Love aber eigentlich gar nicht wissen, weil das da muss er ja viel, viel älter sein eigentlich. Er kann das ja nicht mal als Kind miterlebt haben sogar. Und jetzt gibt es immer wieder so weitere Hinweise, die darauf die darauf hindeuten, dass D'Love eben das absichtlich macht. Ne? Und das sind so Momente, die sich erstmal gar nicht um so auf Begegnungen mit D'Love persönlich stützen, sondern auch so andere. Ne? Also es geht direkt in Kapitel 21 damit los, dass Harten einen Atheten zum Oberatheten ernennen möchte. Das ist der gute Terret.
Mhm.
Und der kann das nicht machen. Nennt auch erstmal keinen Grund so richtig dafür, sondern er sagt nur, das geht nicht. Raten wittert aber, dass das irgendwas mit D'Love zu tun haben wird, irgendwie. Ne?
Was, also erstmal findet das seltsam, dass der das nicht annimmt, weil es ist ja eigentlich eine Ehre. Also, das muss man ganz klar sagen, es ist eine Ehre, von einem Gjorn direkt zu einem Oberatheten befördert zu werden.
Genau.
Also, das ist nichts, was man jetzt so. Ich hab das jetzt so verbunden wie mit so einem Ritterschlag von der Königin. Sagst du auch nicht, nee, das mach ich nicht, ja. Das will ich nicht. Ich hatte den Eindruck, wir ahnen, was dahinter steckt, raten aber noch nicht. Beim ersten. Der fragt ja mehrere.
Mhm.
Und dann irgendwann findet er raus, dass das D'Love ist, der dahinter steckt.
Mhm. Ja. Er ist auch deswegen so skeptisch, weil es wohl, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit mal, dass es ja grundsätzlich eine Eigenschaft von Fjordellen des theoretischen Glaubens ist, diese Strebsamkeit an den Tag zu legen. Ne? Dieser Eifer, dieser ich will nach oben. Ne? Und eigentlich müsste der Athet sofort sagen,
richtig,
ja, jetzt ist die Gelegenheit da. Zack, jetzt werde ich Oberathet. Und dann irgendwann Ober irgendwas. Wir hatten diese ganzen Ränge ja in der Vergangenheit mal.
Ein Quiz.
Ja, richtig. Das müssen wir eigentlich mal vorbereiten irgendwie. Und das ist dann etwas, was sich dann später nochmal manifestiert. Ne? Und dann ganz deutlich dann in diesem Auftrag, ne, den Brief zu überbringen an den Wirren eigentlich.
Ja, ich hatte so den Eindruck noch, dass diese Beförderung von dem Gjorn an den Atheten, zum Oberatheten, dass es eher so eine Formalie ist und weniger eine Frage als eigentlich ein Befehl. Du machst das jetzt. So, und es hat eine Ehre zu sein und das ist es auch automatisch, weil in dem System ist es so. Und das irritiert Raten total. Also wie kann der jetzt erstens nicht da mitmachen? Ich habe den noch ausgewählt. Ich bin der Gjorn, hallo? Und da fängt er schon an zu merken, also irgendwas ist ja fischig.
Genau, ja. Und auf eine ähnliche Weise würde es ihm wahrscheinlich mit den ganzen anderen Odifen nicht Odifen, das nehme ich jetzt schon was vorweg, aber mit den ganzen anderen theretischen Priestern dort ergehen, weil er dann ja diesen Auftrag an D'Love gibt, mit dem bringe diesen Brief bitte zum Wirren, ne, das ist ganz wichtig und es ist super wichtig und das kann nur mein Odif machen, das ist die wichtigste Figur sozusagen hier, ne, und der sagt dann, ja, na, dann nehme ich aber auch meine 30 Odifen mit und wir bekommen zum ersten Mal auch die Info, dass anscheinend auch Odifen andere Odifen haben können.
Ja, und mehrere vor allem.
Genau, und aber in diesem Fall ungewöhnlich viele, ne, weil Raten sagt das ja auch so, dass es viele Gjorne gibt, die teilweise mal so 10 Odifen vielleicht haben und auch andere Priester können natürlich Odifen haben und so, aber dass jemand 30 hat, ist schon ein Ding, ne, also das hat, auf mich hat es nicht mal so gewirkt, als würden da 30 Leute rumlaufen erstmal so grundsätzlich, die wirklich tatsächlich Priester sind.
Ja, sind's ja auch nicht nur, weil er hat ja auch Adlige wie diesen Lord Varen als Odifen. Und das ist dann so eine Kette von Verpflichtungen, die dann losgetreten wird. Ne? Also wenn D'Love die Verpflichtungen für Raten angehen muss, dann kann er das weitergeben, die Kette runter sozusagen, dass die das mit erledigen sollen oder mitkommen sollen.
Genau, richtig.
Ja. Und erstaunlicherweise finden wir noch raus, dass Dilaf ja nicht erst aufgetaucht ist, nachdem der Gjorn da war, sondern Dilaf hat ja schon, ich sag mal, erfolgreich Netzwerkarbeit geleistet, lange bevor der Gjorn da irgendwie aufgetaucht ist. Und das meinte ich vorhin mit, das fällt ihm so wie Schuppen von den Augen, dass ja eigentlich die Situation schon so war, wie sie jetzt ist, als der Gjorn den ersten Schritt an Land von Kay gesetzt hat. Da gab es ja Dilaf schon und der hat im Grunde alles schon geregelt. Er hat wahrscheinlich gesagt, Leute, da kommt jetzt der Gjorn. Wir gucken erstmal, was das für einer ist, aber wir machen trotzdem unser Zeug.
Er ordnet ja vor allem auch nochmal seine eigenen Handlungen zu Beginn ein, als er in diese deretische Kapelle reingeht, dass er erstmal diesen riesigen Sauhaufen sieht und sich denkt, ja, okay, da müssen ja, genau. die Nichtgläubigen müssen hier raus jetzt, ne, damit hier wieder Ordnung einkehrt sozusagen. Und dann stellt er zum Nachhinein fest, ah, das war vielleicht ein Fehler, weil diese ganzen fanatischen oder fundamentalistisch operierenden Priester, die sind sowieso schon auf Dilafs Seite. Das heißt, ich habe im Prinzip die Leute hier rausgekarrt, die potenziell jetzt meine Verbündeten sein könnten.
Scheiße.
Scheiße, ja, genau. Ja. Ja, und das macht die ganze Geschichte schon ganz schön schwierig.
Ja, das ist natürlich für ihn auch hart, weil sein Eindruck und seine Bewertung der Situation ist ja dann falsch. Er ist ja reingegangen mit der Haltung, du pass mal auf, Leute, so geht das nicht. Ich habe ein Bild vor Augen, wie das hier zu laufen hat, so läuft das nicht. Raus, 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 raus. Ich hätte gerne nur die das ernst nehmen. Aber dass sich die Sachen auch entwickeln können, das hat er jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil er ist ja davon ausgegangen, er hat jetzt die Kontrolle. Von Tag 1 an hat er jetzt hier alles unter Kontrolle, weil er ist ja der Gjorn. Aber spielt ja gar keine Rolle.
Ja. Das spielt keine Rolle. Nee, es ist eher so, es entwickelt sich zu so einem Duell auf Augenhöhe, ne? Wobei man auch durch diese Übernahme von Dilaf, also dass er die anderen Leute zu seinen Odifen gemacht hat, das wirkt auch schon so, okay, hier breitet sich jetzt so eine zahlenmäßige Überlegenheit auf der einen Seite aus, ne? Also die Macht wächst sozusagen, während die Macht von Raten sinkt in dieser ganzen Geschichte.
Ich würde sogar weit gehen und nicht sagen, dass das ein Kampf auf Augenhöhe ist. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe Raten total alleine dort. Ja, der ist zwar mit seiner pompösen Rüstung, dieser roten Rüstung da und versucht da mit denkerischer Pose auf den Mauern von Elantris da irgendwie seine Probleme zu lösen. Aber am Ende ist er alleine.
Sagt sogar, es verschafft ihm Trost, dass er in seiner roten Rüstung ziemlich gut aussieht. Ne? Das ist so einer der ersten Sätze, als er auf Elantris steht. Ja. Trotz der ganzen Probleme, die er hat gerade.
Der hat nur Probleme. Also der hat ja Probleme im Außen, in Bezug auf seine Religion und Probleme in seinem Inneren in Bezug auf seine Religion. Der weiß ja gar nicht, wo er jetzt gerade steht.
Mhm. Ja, wir können ja über diese inneren Probleme mal reden im Prinzip gleich. Ne? Das kommt ja in diesem Gespräch mit Omin raus, auf der Mauer von Elantris, wo Omin ja zu ihm sagt, eure Anhänger sagen, ihr kämet hierher, um Pläne zu schmieden, wie schändliche Elantrier zu besiegen seien. Und eure Gegner sagen, ihr kämt aufgrund eures schlechten Gewissens hierher, weil ihr ein Volk verdammt, das bereits verflucht ist. Das finde ich erstmal ganz grundsätzlich interessant, weil wir vorher diese Szene mit den beiden Bettlern hatten, wo ja auch so eine menschliche, empathische Seite von Raten zur Sprache kommt oder zumindest hervorscheint. Mhm. Nicht im Sinne von, dass er denen jetzt besonders empathisch gesinnt ist, was seine Wortwahl angeht und so, aber dass er zumindest am Ende des Gesprächs nicht sagt, ey, hier sind ein paar Bettler, liebe Wachen, komm mal bitte her und schlepp die ab.
Er gibt ihnen ja sogar noch was,
Er gibt denen einen Beutel voll Gold, ja, genau. Ja. Wir erfahren ja da, dass sich die ganzen Bettler quasi außerhalb der Stadt verstecken und nur nachts dann in die Stadt reinkommen, um zu betteln, aber auch nicht gegenüber den hohen Adligen sozusagen, sondern eher diesen Mittelstand, das versuchen die dann.
Können wir mal ganz kurz dann kleine Exkurse machen?
Ja.
Also alleine die Idee, also erstmal wusste ich nicht, dass viele Leute von den Plantagen flüchten. Na, wir haben ja bis jetzt rausgefunden, okay, die Arbeitsbedingungen werden immer härter. Die Idee von Sarene war ja, ja, macht's vielleicht nicht ganz so hart, beteiligt die ein bisschen, dann arbeiten die besser. Aber das ist ja auch gerade erst angelaufen. Das heißt, diese Ausbeutung, dieses Prinzip dieser Ausbeutung höht sich ja aus. Weil wenn die Leute nicht mehr da sind und einen Ort haben, wohin sie flüchten können, dann haben sie keinen mehr, den sie ausbeuten können, um Handelswaren zu generieren oder Nahrung zu generieren. Und damit können die kein Reichtum machen und sind nicht mehr in der Position der Macht. So einfach geht es, ne? So wackelig ist dieses System. Da müsst nur ein Baustein weg und dann ist das Thema erledigt. Was ich so spannend finde, ist die Idee, dass diese Leute weg sind und dort in diesen Städten sind, die ich nicht mal benennen kann, weil die noch nicht, also vielleicht wurden die benannt, keine Ahnung, aber so eine große Rolle haben sie nicht gespielt.
Die wurden mal benannt, aber wir haben jetzt auch erst auf den letzten Seiten irgendwann rausgefunden, dass die auch quasi nicht mehr bewohnbar sind und eher so Ruinen sind schon eher.
Dass es Ruinen sind, so, und das, also Kay ist nicht nur eine von vielen Städten, sondern es ist offensichtlich die einzige Stadt um Elantris drumherum. Und die anderen sind irgendwie Ruinen, große Städte und Ruinen. Das klingt ja erstmal spannend. Und da würde ich gerne wissen, was, also hängt das irgendwie zusammen mit Elantris oder ist das sowieso schon? Oder weil diese, wie ist es, nicht die Reot, sondern die Shaot kam, das, also das, die böse Version davon war die Shaot, ne?
Ne, die, also die Reot war dieses gesamte, die alles zerfällt. Die, nee. Shaot ist die individuelle Verwandlung quasi.
Dann die Reot.
Ja. Genau.
Also dieses große Ereignis, so, ob das dann irgendwie damit zu tun hat. Und also dann hocken die da jetzt da drinnen und suchen sich da irgendwie. Also ich finde, das macht noch so viel auf, ja. Wenn nebenher, was ich fast lieber wissen wollen würde, wie, was da so los ist, ja. Als auf welchem Ball jetzt wieder sich Sarine rumtreibt oder so, weißt du?
Das stimmt, ja.
Irgendwie finde ich das cooler, dass die da irgendwie so als Abtrünnige leben und dann nachts in die Stadt kommen,
ja.
Und sich dann so ein bisschen Gold ergaunern.
Man stellt sich das vor, als würde da auch vielleicht so eine Art Mini-Zivilisation der Armen,
ja,
irgendwie,
genau,
entstehen.
Ja, ja.
Ne, so.
Eine kleine Schattengesellschaft.
Das stimmt, ja, genau.
Und überall ist es besser als in Kay selber.
Mhm.
Also in diesen verlassenen Städten ist cooler, in den Landriss wird es cooler, weil Raoden da ist. Nur in Kay,
ja.
Wollen alle irgendwie an der Macht sein, wofür auch immer.
Warum auch immer, ja.
Ja, ja,
ist es, ja, gibt ja
da.
Nichts mehr zu beherrschen, ne? Also ja, man eben. Bekommt wirklich so ein schönes Bild von einem komplett zerfallenen Königreich, wo es auch keinen Sinn mehr gibt für sowas wie ein schönes Leben oder für einen Sinn im Leben generell, ne? Also es wirkt alles so, die Leute sind irgendwie nur noch da und versuchen irgendwie nicht zu sterben, irgendwie auf nicht, also die arbeiten auf nichts mehr hin, auf keine große Vision eines Staates, ja. Einer Gesellschaft, eines, weißt du, also es ist einfach so ein vor sich dahin vegetieren im Prinzip, ne?
Aber das wissen die nicht. Also
ja,
wir,
ja,
reden jetzt von,
das
also
ist denen nicht bewusst,
mit die meine ich die, im Grunde die oberen 10% oder
ja.
Was da ist, so.
Ja.
Um die geht es, die treiben das ja an, um Geld zu scheffeln für Luxus, den sie haben, um ihn zu zeigen,
ja.
Damit sie eine Position behalten, damit sie Luxus behalten, um den zu zeigen und so weiter und so fort. Also Reichtum
als Selbstzweck.
Als Selbstzweck, so. Also, es ergibt, ja, stimmt, es gibt gar keinen Sinn alles. So.
Ja. Das,
naja.
Ist ja, ich meine, das ist ja auch wieder ein Motiv, was man sich so aus der Realität irgendwie ranziehen kann, ne? Also es gibt Leute, die keine Ahnung wie zig Milliarden haben und fragt sich die ganze Zeit, was machen die eigentlich damit? Das ist doch irgendwie, könnte es nicht auch die Hälfte sein? Weißt du? Und selbst dann wäre es noch zu viel. Aber gut, das wäre jetzt ein kleiner persönlicher politischer Kommentar.
Ja,
Aber es wirkt so selbstzweckhaft und so, ja, ich will einfach mehr haben als der andere, aber irgendwie so richtig brauchen tue ich das für mein Leben nicht, außer um Macht zu haben, die irgendwie.
Ja, aber selbst die führt, also wofür denn?
Ja, ja.
Du bist jetzt, dann bist du König oder oberster, was weiß ich, Sekretär von Kay für die Verwaltung von?
Von irgendwas, ja, keine Ahnung.
Dass du reich bleibst.
Ja, 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 genau. Also wahrscheinlich, es gibt ja diesen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es gibt ja diesen einen Herzog, der kurz davor ist, quasi unter diese Schwelle zu geraten.
Ja, ja.
Ne? Es war nicht Ahan, ne? Es war so ein anderer.
Ist egal.
Ja, habe ich den Namen vergessen. Und, ich weiß gar nicht, was mit dem jetzt passieren würde, wenn der diesen Status verlieren würde. Er wäre dann wahrscheinlich nur noch reich einfach irgendwie, hätte immer noch mehr Kapital wahrscheinlich als der Rest dann.
Nee, ich glaube, dem wird erstmal der Titel entzogen.
Das, genau.
Der ist kein Lord mehr,
ja.
Er hat keine Ländereien mehr und somit ja auch im Grunde keine Möglichkeit, wieder aufzusteigen.
Ja.
Und dann ist er, naja, es gibt keinen Mittelstand dort.
Stimmt, ja.
Das heißt, er müsste jetzt Bauer werden.
Ja, das ist richtig, ja.
Weil es gibt ja keine was weiß ich, Verkäufer oder irgend so ein Kram, vielleicht, aber das machen die auch unter sich aus.
Ja.
Und die Verkäufer verkaufen auch nur an die Reichen.
Ja. Also ist quasi der Zweck der Arbeiter in dieser Welt zu arbeiten oder der Bettler zu betteln irgendwie?
Zu überleben,
um irgendwie zu überleben, genau. Und der Zweck der Reichen ist nur das alleinige Dasein.
Reich bleiben.
Das Reich bleiben,
ja.
Aber ohne einen Zweck dahinter irgendwie.
Nein, gibt's nicht.
Ja, genau.
Absoluter,
ja,
Quatsch.
Ja, absoluter Quatsch. Genau.
Absoluter Quatsch. Ja. Das ist so eine Situation, da möchte man höchstens auf den Reset-Knopf drücken und sagen, Cut, wir fangen jetzt alle nochmal an, alle auf Position.
Ja.
Wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Irgendwo sind wir falsch abgebogen.
Richtig. Ja, ja. Starten einfach den Reset-Knopf nochmal, genau.
Und ich will wissen, was bei der Reot passiert ist. Ich will das wissen. Das muss ja durch und durch gegangen sein und es muss mit Yadon zu tun haben.
Ja, da reden wir ja später nochmal drüber, wenn wir dann,
ja, okay, stimmt.
Ne, auf ja. Frau Oden und so kommen. Der hat ja dann diese Übungssession dann, wo ja so ein bisschen was sich andeutet, sag ich mal. Aber da können wir dann drüber sprechen.
Wir waren ja bei Raten gerade.
Genau, wir waren bei Raten gerade. Wir sind bei diesem Gespräch mit Omi. Ne? Also es geht darum, dass hier eben nicht ganz klar ist, schaut er sich die Elantria aus Mitleid an oder um einen bösen Plan zu schmieden, irgendwie, um irgendwie voranzukommen in seiner Mission, Arelon zum deretischen Glauben zu bekehren. Und er begründet das dann mit, ein Mann kann sich ja zum Hass zwingen, wenn er möchte, besonders wenn er sich davon überzeugt, dass es zu einem höheren Zweck geschieht. Also so dieses, ich rede mir ein, dass ich die Elantria hasse, um diesem höheren Zweck der, des deretischen Glaubens sozusagen, der Schuderet, dass der Einzug erhält in Arelon, dass das umgesetzt wird im Prinzip. Ne? Also so eine Selbstlüge im Prinzip. Und das ist, glaube ich, auch so ein Selbstbelügen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich hier durch diesen Strang mit Raten dann durchzieht ziemlich. Also das ist ein Motiv.
Ja.
Dieses sich selbst etwas vormachen, was hier jetzt auf einmal ganz deutlich herausgearbeitet wird und was auch unsere These von ein paar Folgen eigentlich schon so ein bisschen zu bestätigen scheint, dass es sich hier bei Raten nicht um so das absolut Böse handelt, sondern um jemanden, der theoretisch dafür prädestiniert ist, im Verlauf der Geschichte nochmal eine andere Perspektive einzunehmen und sich dem entgegenzustellen, seiner ursprünglichen Aufgabe. Ja.
Ich habe auch gerade gedacht, wo wir jetzt gerade so von diesen Macht als Selbstzweck und so weiter hatten. Was ist denn das bei Raten anders? Also im Grunde läuft es doch auch darauf hinaus, dass er irgendwie versucht, seine Macht zu halten, irgendwie durchzusetzen, damit der Schuderet Macht bekommt, um was zu tun, um Macht auszuüben.
Ja.
Also, ja, also das ist ja, also das Ziel ist nicht da. Und dazu kommt ja auch, dass ihm der eigentliche Glaube daran fehlt. Der macht das so, weil das so in seinem Skript steht. Das arbeitet er durch. Das hatten wir das letzte Mal schon so schön bürokratisch. Aber da geht es ja um keine Erfüllung. Ich glaube, ich würde jetzt Dilaf unterstellen, wenn der deretische Glauben Staatsreligion wäre, dann würde dem das mehr bedeuten als
total.
Einem Raten.
Absolut.
Und das macht Ratens Aktionen irgendwie leer. Der macht es so, ja, wofür eigentlich? Weil ich das mache. Ich mache das, weil ich Gjorn bin.
Ja, er denkt ja dann so ein bisschen drüber nach und redet sich ja auch wiederum selbst ein. Und das glaube ich ihm nicht, weil das ist so ein Motiv, was sich lustigerweise dann auch bei Raoden später beobachten lässt, dass sich Leute etwas einreden, um etwas zu machen. Also so dieses, er redet sich dann ja dann ein, dass er das als Herausforderung für sich selbst betrachten könnte. Also nicht, weil er es glaubt, weil er glaubt, dass der theoretische Glauben irgendwie das Bessere, das höhere Gut sei, die Wahrheit sei, darum geht es ja in dieser Auseinandersetzung mit Omin, sondern als Herausforderung, ob er es schaffen kann, so ein Land wie Arelon nochmal zu bekehren. Und er geht ja dann sogar so weit zu sagen, ja, vielleicht will ich das ja nur als friedliche Revolution machen, nicht wie es in Duladir gelaufen ist, weil ich eine größere Herausforderung haben will. Ich will einen höheren Schwierigkeitsgrad, habe ich eingestellt quasi jetzt für mich persönlich, um die Herausforderung ein bisschen spannender zu gestalten für mich. Ne? Also so aus einem Eigenantrieb, sich selbst etwas zu beweisen. Ich glaube das aber im Endeffekt nicht. Also,
glaube ich auch nicht.
Das redet er sich ein.
Ja, das haben wir ja gesehen an den Reaktionen, die immer mal durchscheinen, wenn es um die Elantria geht, weil er so ein bisschen zweifelt, na, war das jetzt vielleicht wirklich so das Richtige oder so, weiß ich nicht. Und jetzt haben wir den Typen, den können wir nicht verbrennen. Oh, scheiße, jetzt müssen wir den verbrennen, weil der hat ewige Schmerzen. Wir können das nur so, ihm so helfen. Und das verbindet er ja auch mit Erinnerungen aus diesem Kloster, aus diesem krassen Darkor oder wie das hieß. Also irgendwie klingt da eine Seite in ihm, die da irgendwas berührt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er das so kalt sich Vernunft, auf so einer Vernunftebene nur erklären kann. Ich glaube, er versucht es, um da schön zu sagen, nee, ich gehe jetzt hier mal nicht mal in meine Gefühle ran. Wir machen das, bleiben wir alles mal schön hier, schön im Verstand.
Genau, das ist ja auch der Gegensatz, den Omin aufmacht zwischen Glauben gegen Logik.
Ja.
Also Logik, er erklärt sich das ganz logisch sozusagen, dass er das machen möchte, aber es gibt keine Emotionalität dahinter irgendwie, ne? Das ist ja auch jetzt im Nachhinein, wenn man nochmal drüber nachdenkt, genau der Gegensatz zwischen den Predigten, zwischen die er vollführt und die Dealer vollführt, dass er quasi während er seine vorgefertigten Sätze abspult, auch schon so über die nächsten Planschritte nachdenkt, wie man die ganze Geschichte weitertreiben kann.
In eine Checkliste.
Genau, richtig. Während Dealer wahrscheinlich vollkommen drin ist, ne? Vollkommen emotional, direkt dabei ist und das mit einem Feuer und einer Inbrunst vorträgt, ohne So hat es zumindest gewirkt, erstmal, ohne einen wirklichen Plan im Hintergrund laufen zu haben. Aber vielleicht lässt sich das dann auch nochmal ein Fragezeichen dahinter stellen.
Ja. Bei D-Love meinst du?
Ja, genau, ja. Richtig. Ja. Das, die Erkenntnisse, die wir jetzt hatten.
Naja, und das Problem ist, für Raten ist ja also nicht nur, dass er jetzt nicht mehr die Kontrolle hat, die er glaubt zu haben, zu haben hat. Mal seltsamer Satzbau jetzt gerade, weil D-Love ja eigentlich die alle beherrscht, sondern er ist ja mit der Frage konfrontiert, was ist denn jetzt mein Glaube? Glaube ich überhaupt noch? Und er als Gion muss ja eine, ich gehe jetzt mal, wir wissen jetzt darüber nichts, aber der muss ja eine elendlich lange Vergangenheit in dieser Religion verbracht haben, um es bis zum Gion zu schaffen. Also wir reden hier, Gion ist der letzte Normalsterbliche unter dem Wirn, ja, der im Grunde nur dem Gott Yared untersteht. Also höher kann der, glaube ich, nicht kommen. Und das muss ewig gedauert haben. Der muss richtig viel und also das ist sein Leben. Das ist sein Leben und es war vielleicht auch mal eine Zeit lang einfach seine Persönlichkeit und seine Überzeugung, ne? Und wir wissen ja, wie schwer es ist, wenn neue Überzeugungen irgendwie dazukommen. Das ist also alles ist ausgefüllt. 100% seines Daseins von früh bis spät, Montag bis Sonntag, über die ganzen Jahre hinweg, war alles dem Schuh Deret unterstellt. Mhm. Fertig. Da gab es kein Links, kein Rechts. Der hat das nicht zum Hobby gemacht. Das war kein Schuh Deret-Verein, wo er gesagt hat, okay, Dienstag, Donnerstag gehe ich hin, aber die anderen Wochen spiele ich Fußball.
Ja.
Gab's nicht. Alles war Schuh Deret.
Ja.
Und jetzt ist er an der Stelle angekommen, wo er sich fragen muss, ist es das jetzt wirklich noch? Weil, wenn es das jetzt nämlich nicht ist, was ist es dann? Mhm. Wenn nicht von all diesen 100%, die er ja sowieso kennt. Wie würde sein Leben aussehen, wenn er sagt, ich glaube da nicht mehr dran.
Mhm.
Da würde ja alles zusammen, ist ja nicht nur eine Glaubensfrage, das ist ja eine ganze strukturelle Frage für ihn.
Mhm.
Was heißt, wie geht denn sein Leben jetzt weiter? Wo ist sein Platz?
Mhm.
Darf der nach Fjorden wieder zurück?
Mhm.
Ja, oder muss der flüchten? Oder was weiß ich, kann er irgendwo untertauchen?
Ja.
Kann er das einfach so abgeben?
Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es erstmal eine sehr große Verlockung, auch wenn man Zweifel hat, in diesem Glauben zu bleiben irgendwie, ne? Wenn man sich einmal diese
unbedingt
Position erarbeitet
ja
hat und weil man dann natürlich auch die Gefahr eines Verfalls hat dass man dort ausgestoßen wird und dass man irgendwie nicht mehr geerdet ist auf diese Werte sozusagen irgendwie, die man sich selbst noch einredet zu haben vielleicht, ne? Das kennen wir ja auch alle so aus anderen Kontexten so unseres Lebens irgendwie, ne? Also, keine Ahnung, wenn wir irgendwie, wenn ich richtig gut in etwas geworden bin, zum Beispiel auf meiner Arbeit beispielsweise, ne? Aber irgendwie merke, nee, so richtig erfüllt's mich irgendwie nicht mehr, besteht die Tendenz oder die Gefahr, nicht Gefahr, aber so die Möglichkeit, dass ich trotzdem immer noch drin bleibe, weil es irgendwie eine Form von Sicherheit gibt. Irgendwie,
ja,
ne?
Ich würde jetzt sogar noch ein Beispiel bringen, was noch mehr ins Leben reingeht, sind diese Nazi-Aussteiger.
Mhm.
Weil die sind ja in einem Kontext drin, in dem sie groß geworden sind, der ja nicht, der klar Anerkennung ist und vielleicht haben die da sowas wie eine berufliche Rangordnung, ja.
Mhm.
Aber das ist gleichzeitig so ein Gemeinschaftsgefühl, was stärker ist als ein Verein oder eine lose Freundesgruppe, sondern das ist einfach, das ist es.
Mhm.
Ohne die bin ich absolut verloren in dieser Welt.
Mhm.
Dann bin ich alleine. Und wer alleine ist, stirbt.
Ja.
Ich will nicht sterben, also schließe ich mich dieser Gemeinschaft an und die beschützt mich und ich beschütze die.
Mhm.
So. Und so speist sich das. Und deswegen haben es diese Nazi-Aussteiger so unglaublich schwer, da rauszukommen,
ja,
weil die ihr ganzes Leben neu aufbauen müssen, an anderen Orten.
Mhm.
Die können ja dann,
richtig,
die können ja hier nicht mehr bleiben. Die können sagen, Leute, ich bin raus, ciao, den Ausweis lege ich euch in den Briefkasten und dann,
ja, genau,
dann mache ich mal los.
Ja, genau.
Die müssen ja die Orte wechseln
mhm.
und selbst das ist ja nicht mit Sicherheit verbunden, weil es gibt ja auch Vernetzung und so weiter und so fort. Aber das hat eine tiefere Verbindung und dann sich neue Strukturen zu schaffen, neue Leute zu schaffen, was weiß ich, neuen Job zu finden und so weiter.
Mhm.
Und das hier bei Raten ist ja das nochmal auf 11 gedreht.
Richtig,
das
ganz
ist
genau
eine im Grunde Ratens Grundfrage.
Richtig.
Wer bin ich?
Genau. Was dann so weit geht, dass er dann aber auch schon die Erkenntnis zu haben scheint, und das, da bin ich froh, dass du die Passage vorgelesen hast, weil ich hätte es auch vorgelesen, dass er quasi jetzt schon so weit ist, dass er Dila für den potenziell besseren Anführer dieser ganzen Gruppe hält. Ne? Also,
zumindest ja die Frage, was wäre denn wenn?
Ja, genau, richtig.
Wäre es denn so schlimm?
Ja, genau. Aber er arbeitet schon heraus, dass Dila wahrscheinlich überzeugter von diesem ganzen Shoot-Derrit-Kram ist, als er das selbst ist. Ne?
Das weiß der.
Das weiß er schon, das ziemlich sicher.
Ja, das weiß der schon.
Genau. Und also ganz spannend. Bei mir war es das mit Raten tatsächlich auch schon. Ziemlich spannende Figur im Großen und Ganzen und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir können noch mal drüber sprechen vielleicht auch, und du hattest ja eh noch was, du hast ja schon angesetzt.
Ja, mach ruhig.
Wir können generell noch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie wir D-Luv eigentlich sehen, weil es gibt ja so Hinweise darauf, dass wir relativ, wir haben ja relativ wenige Informationen über den, und ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wir hatten letztens schon mal irgendwie so einen Moment, als Raten aufgefallen ist, Moment mal, das kann der doch gar nicht wissen.
Das war mit den 3 Monaten.
Ja,
dass er nur 3 Monate Zeit hat.
Genau. Und jetzt haben wir schon wieder diese Information mit diesem, mit dieser Figur. Ich suche mir jetzt mal den Namen hier ganz kurz
raus. Ey, pass auf, D-Luv ist der Wirn.
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht tatsächlich, ja. Das ist so weit geht. Das ist eine Art Test ist für,
irgend sowas,
für Raten.
Ja.
Ja, genau. Nee, ich finde es jetzt nicht, ist egal, ja. Aber es gab ja diesen Typen, der in dieses eine Land eingefallen ist, und das erzählt D-Luv einem anderen Priester, und das kann er aber eigentlich gar nicht erlebt haben, weil er eigentlich viel zu jung dafür ist, um das miterlebt zu haben.
Das war Eiserne oder irgend sowas,
ja,
ne?
Das war irgendwie vor 15 Jahren, also sogar noch 5 Jahre vor der Reort quasi, genau. Irgendwie der Eiserne, genau. Und das ist auch so eine Information, also wieder so ein Moment, der eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und man kann sich das irgendwie so erklären, aber es ist doch interessant, dass Brandon Sanderson hier eine Information wieder reinstreut, wo zumindest Raten erstmal so ein kleines Fragezeichen setzt, so nach dem Motto, hä, warte mal, das kann ich auch gar nicht wissen. Und was diese Figur ja dann wiederum, auch wenn es nur auf so einer kleinen Ebene ist, wieder so geheimnisvoller macht irgendwie, ne? Also so dieses Bild gibt von hinter diesem kleinen Typen, der jetzt Raten hier einfach nur helfen soll, steckt doch irgendwie noch mehr irgendwie, ne?
Ja,
das ist
ja
doch nicht einfach nur so ein fanatischer Priester.
Nee, das stimmt. Und ich finde auch, es untergräbt aber auch dieses System dieser Priesterschaften, weil irgendwie hat sich Raten ja den Typen zum Odifen gemacht. Das heißt, der muss ja machen, was er sagt. Und das macht er ja irgendwie, aber gleichzeitig gibt es ja diese Lücke, sagen, ja, ich mach das schon, aber du, wie ich das mache, das lässt mal meine Sorge sein. Es wirkt, irgendwie halten die sich dran. Aber gleichzeitig hüllt es das auch so ein bisschen aus, weißt du, so sowas wie wenn du so, keine Ahnung, sagst, Kind hier, jetzt gehst du aber ins Bett, ne? So, ja, ich gehe.
Ja, ja.
Und dann geht das so ganz langsam.
Ja,
ich geh doch ins Bett, was willst du denn? So,
ja.
Die Nummer.
Ja, und dieses Machtgefälle zwischen den beiden merkt man dann so wunderbar, ne? Mit diesen 30 Odifen, und dann merkt ja Raten selber, ja, okay, aber wenn diese ganzen Odifen, Ich habe erstmal nicht das Recht, diesen ganzen Odifen zu sagen, nein, folgt eurem, in dem Fall Hoden ja dann nicht, oder eurer,
genau.
Ne, dann nicht,
ja.
Dann hätte ich quasi ein Problem, weil ich mich dem geretischen Glauben widersetze.
Ja.
Und gleichzeitig, wenn diese ganzen Odifen aus eigenem, nee, er sagt das ja so, unter den Odifen sind ja dann auch Adlige, die ja hier in Kay noch sehr stark vernetzt sind und diesen Ort auf keinen Fall verlassen würden. Das heißt, wenn die sich weigern würden, mit D-Luv zum Wirn zu reisen, dann müsste man die exkommunizieren, und das wären dann so viele Leute wahrscheinlich, dass dann der deretische Glauben in Kay am Ende wäre oder in Arelon. Ja. Also es ist so ein bisschen, machtlos, ja.
Er ist ganz schön machtlos.
Ja.
Also im Grunde kann er es sein lassen.
Ja, genau.
Also D-Luv ist jetzt, D-Luv hat sich da gut reingezeckt, muss ich sagen. Finde ich richtig gut.
Richtig.
Und ich denke, es ist der Wirn.
Wobei ich denke,
er weiß nicht, Raten, wie der Wirn aussieht.
Ja, das dachte ich mir auch. Deswegen ist meine Theorie eher, dass es ein anderer Gjorn ist. Einfach nochmal so eine, dass sich dann rausstellt, bam, bam, bam. Nee, da ist er auf einer Ebene mit.
Oder ist es irgendeiner aus Darkor? So ein Obergjorn.
Oh ja.
Der Ultra-Gjorn.
Stimmt, der ist noch über dem Obergjorn. Der Ultra-Gjorn.
Ja. Aber der ist
dann
noch,
gibt's den Maxi-Gjorn noch.
Ja, aber ganz oben ist der Mega-Gjorn.
Der Mega-Gjorn, ja.
Mega, Maxi, Ultra, Ober und dann der normale Gjorn.
Ich fühle mich wieder wie 14 gerade. Diese ganzen Begriffe, ja, ich bin aber noch größer als du.
Ja, genau.
Ja.
Immer zweimal so viel wie du.
Hast du noch was zu dem Storystrang?
Nee, überhaupt nicht. Also, ja, ich finde ihn gut. Mal gucken, worauf der hinausläuft. Und ich, meine Frage ist noch, was macht der mit Sarene? Weil im Grunde, Findet ihr das schon bewundernswert, wie Sarene so vorgeht? Dass sie diesen Mut hat, da einfach nach Elantris reinzugehen und den Leuten das Essen vorzulegen und mit denen zu reden. Und er steht oben, okay, es passiert einfach gar nichts. Alles, was ich hier plane, findet einfach nicht statt.
Das können wir noch ganz kurz besprechen. Genau, also tatsächlich hat er diese Bewunderung ja für sie und wie du schon gesagt hast, er sagt ja dann richtig, ja, das war ein richtig guter Schachzug und im Prinzip hat er ziemlich schachmatt gesetzt. Aber gleichzeitig hat er dann kurze Zeit später nochmal so ein Gespräch mit Telri in dieser Kutsche. Und da sagt er, mach dir keine Sorgen, das ist im Prinzip vollkommen egal, was sie macht und so, ne? Und ich habe noch einen anderen Plan, ne, der weiterläuft. Und König Yardon, ja, der hat jetzt zwar diesen Deal mit Theod, und aber das wird seine finanziellen Verluste auf keinen Fall auffangen können und so weiter. Und ich bin gespannt, was dann noch dieses Gespräch, was wir zum Ende der letzten Episode mit Forton noch hatten, aus diesem anderen
Mit dem Giftmischer,
was dieses Giftelixier dann anscheinend noch ist. Das dauert ja anscheinend noch ein paar Wochen, bis es ankommt.
Ja, ja, klar.
Er soll sich zwar beeilen, aber es kommt noch. Aber das scheint irgendwie so ein bisschen die Sorglosigkeit von Raten auch noch so ein bisschen.
Lord Telri wird irgendwann abspringen. Spätestens, wenn er seine Tochter in Elantris sieht.
Na, der ist ja jetzt schon so in Elantris. Da reden wir ja gleich nochmal drüber. Da taucht er dann auch plötzlich bei dieser Essensausgabe auf. Ne? Wo ich mir auch dachte, okay, wo kommt denn das jetzt her? Okay, müssen wir darüber sprechen, warum er das macht. Mhm. Aber wir reden erstmal über Sarene, Kapitel 20. Mhm. Die trifft sich ja im Garten der Koratischen Kapelle dort mit diesen ganzen Adligen.
Ja.
Und das ist im Prinzip auch nochmal so ein Kapitel gewesen oder so eine Passage erstmal gewesen, die diesen ganzen Revolutionsgedanken nochmal aktualisiert hat, weil es ja neue Gegebenheiten gibt, dadurch, dass diese Flotten von König Yardon zerstört wurden. Und jetzt geht es ja eher um diese Frage, okay, wir müssen König Yardon nicht mehr stürzen, sondern wäre es im Angesicht der Tatsache, dass dieser Gjorn hier rumstreift und dass Herzog Telri so eine Macht hat, wäre Telri nicht noch viel schlimmer im Prinzip, geht es darum, Yardon irgendwie zu stützen. Das heißt, ihn finanziell irgendwie zu stützen. Das wird durch diesen Deal gemacht mit dem Königreich, aus dem Sarene kommt, Theod.
Aber erstmal glaubt da keiner dran.
Sie muss sie überzeugen ganz schön.
Und da frage ich mich die ganze Zeit, was ist denn das für eine Gruppe bitte?
Ja.
Also kommen die nicht selber ins Arbeiten, ohne dass Sarene mal irgendeinen Vorschlag macht?
Da kommen sie ja anscheinend nicht. Also,
nee, überhaupt nicht. Ich stelle mir das so vor, wir treffen uns, ja, wir treffen uns. Und dann musst du auch noch sagen, es war ganz schön schwer, uns hier an einen Tisch zu kriegen. Stimmt's, Leute? Ja, naja. Und dann sitzen da und gucken alle Sarene an. So erwartungsfroh stelle ich mir das vor. Na und, was hat sie jetzt vorbereitet? Worüber können wir jetzt wieder...
Ja, genau, sie sagt, eigentlich hätten wir uns letzte Woche schon treffen müssen, ne?
Ja, genau.
Also sie sind mittlerweile schon ganz schön abhängig davon, dass sie irgendwas in Gang bringt.
Nur.
Hier, offensichtlich.
Ja.
Und macht sie noch diesen Vorschlag mit der Witwenprüfung, ne? Also das ist ja dieses Ding, wo wir uns auch ein paar Episoden, glaube ich, gefragt haben, ja, okay, was soll jetzt mit dieser Witwenprüfung hier? Ja. Jetzt ergibt es richtig Sinn, denn es geht darum, dass sie als Witwenprüfung Essen nach Elantris bringen möchte. Und sie muss aber diese ganze Gruppe noch ganz schön überzeugen. Und man merkt auch immer noch diese Vorbehalte gegenüber einer Frau und so weiter und so fort, was wir beim letzten Mal hatten. Ne? Das dauert alles ganz schön. Die stimmen am Ende trotzdem zu, weil sie halt sehr schlau ist und die Leute zu überzeugen weiß. Und das ist ja dann später nochmal wird das noch viel, viel stärker herausgearbeitet. Ne? Also ich greife jetzt ein kleines bisschen nur vorweg. Mhm. Aber es gibt ja dann so eine Beobachtung von Raoden, während die Essensausgabe stattfindet. Dass er dann feststellt, okay, Sarene befiehlt hier irgendwie diesen ganzen Herzögen was und die machen einfach ohne zu zögern, was sie wollen. Also sie hat die dann richtig im Griff irgendwann. Das ist so eine richtige Entwicklung, die man wahrnehmen kann dadurch. Ne?
Ja.
Also sie ist jetzt quasi er sagt, glaube ich, sogar, als wäre sie die Königin. Ne? Dann, also es ist richtig klar. Das ist
Foreshadowing.
Ist ein bisschen Foreshadowing vielleicht, ja, genau. Und ich dachte mir damals lustigerweise, als ich es zum ersten Mal gelesen hatte, diese Passage, das ist ja jetzt eigentlich perfektes Timing, weil sie will ja durch diese Essensausgabe zeigen oder der Bevölkerung von Kay und Arelon zeigen, die Elantrier sind ja gar nicht so schlimm. Dachte ich, das passt ja wunderbar, dass der Raoden jetzt gerade diese ganzen Elantrier zu einem zivilisierten Haufen, Neu-Elantris sozusagen gründet, ne? Und da gerade aufräumt. Ja.
Das wäre vorher nicht so gut ausgegangen, die Essensausgabe.
Stimmt, ja. Richtig, ja.
Ja, naja, wir erinnern uns, ne, an den ersten Tag von Raoden in der Stadt. Da musste er um sein Leben laufen.
Das ist richtig.
Weil er dann plötzlich weggeschnappt worden wäre.
Ja. Reden wir dann gleich nochmal wieder, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Zustand ist, der gerade in Elantris wiederkehrt. Es gibt ganz, ganz viele Hinweise darauf, aber wir bleiben erstmal noch bei Sarene. Also es wirkt erstmal so wie perfektes Timing, alles wird zivilisiert und da wird natürlich auch schon geforeshadowed, okay, jetzt gibt's endgültig die Möglichkeit eines Aufeinandertreffens zwischen Raoden und Sarene. Und ich dachte da direkt, als ich das so antizipiert habe sozusagen, ja geil, dann erkennen die sich ja auch direkt quasi, was er dann nicht da.
Das denke ich auch die ganze Zeit. Aber es wird uns ja dann erzählt, wie er dann wirklich noch aussieht. Aber vorher muss ich sagen, finde ich es spannend, wie das mit Yaron dann abgefrühstückt wurde, dass die gesagt haben, na gut, wir können dem nicht einfach Geld schenken. Dafür ist er einfach zu stolz. Das wird er nie annehmen. Und im Grunde haben sie es eben mit Absicht schwerer gemacht, damit er glaubt, er hat einen guten Handel gemacht und das war was wert, so darüber sich auszutauschen. Und sie hat ihrem Vater mit reingeholt und gesagt, hier, pass auf, kauft jetzt einfach diese Seide von dem Typen. Weil der hat keine Schiffe mehr. Der kann die nicht mehr verkaufen. Jetzt kaufst du einfach die Seide für, was, den vierfachen Preis oder irgend so ein Kram war das? Also völlig absurd. Ich glaube, Theod braucht nicht mal die Seide von diesem Land. Die lagern das dann irgendwo. Das ist so, ach, hier, komm. Und dann hat sie als Provision, um das quasi ja dann noch schwerer zu machen, weil sie ist ja eine Händlerin, hat sie ihm abgerungen, hier, pass auf, ich will nach Elantris rein. Also im Grunde ist es genauso ausgegangen, wie sie das vorhergesehen hat. Das fand ich ganz geil.
Und König Yardon muss aber auch klar gewesen sein, ja, okay, die Elantrier verändern sich dann so stark, dass meine Tochter auf keinen Fall irgendwie in den, oder auf die Idee kommt, okay, dieser Typ, den sie dort eventuell treffen könnte, ist ja mein Sohn, den ich für tot erklärt habe. Ne? Also das muss dir mal irgendwie bewusst gewesen sein. Beziehungsweise es ist so ein Ambivalent. Ne? Er sagt ja, sie darf auf keinen Fall dahin. Aber dann ist es ja, hat man das Gefühl, der frühstückt das auch für sich so relativ schnell ab. Der ist dann froh über diesen Handel. Es wird beschrieben, dass er so mit so einem breiten Grinsen dann aus diesem Gespräch mit Eventeo rausgeht. Ne? Also als ob er ihn wirklich abgezogen hätte. Und das,
der ist mir einfach zu eindimensional, der Typ.
Der ist ja eindimensional, ja.
Deshalb kommt ja gar keine Tiefe rein. Also wir kriegen ja kein Gefühl dafür, wie ist denn der sonst noch so? Hm. Ja? Außer er ist genervt von Sarene und geil aufs Geld. Hm. Das ist es.
Ich glaube, er selbst als Figur ist auch relativ interessant, aber ich fand es zumindest spannend, wie seine Sicht auf die Dinge aufgemacht wird. Also es gibt in dieser Passage, ich habe die jetzt leider nicht mehr rausgeschrieben, die genaue Passage, aber es gibt so einen Moment, in dem beschrieben wird, dass er die Dinge extrem oberflächlich betrachtet, während, und dann, ich glaube, das ist ein Gedanke, den Sarene dann verfolgt, während es andere Figuren gibt wie Harten, der die Dinge auf einer tieferen Ebene irgendwie betrachtet. Ne? Also irgendwie der nicht nur die oberflächlichen Dinge sieht, sondern daraus Ideen herausschöpft, was er damit anstellen könnte. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Metapher dafür, was auch wiederum Lesen ist und das, was wir eigentlich hier auch gemacht haben. Denn wir haben ja hier schon mitbekommen, wie Raten sich selbst sieht oder sich selbst versucht zu erklären, wie er zum deretischen Glauben steht und so weiter und so fort. Und versucht sich das dann zu erklären, dass er ja hier diese Herausforderung annehmen möchte, um Arelon zu bekehren, ne? Also betrachtet das so. Und wir kaufen denen das ja nicht ab. Das heißt, man könnte jetzt auf der einen Seite ganz oberflächlich dort drauf blicken und sagen, ja, okay, das ist jetzt genau das, was Raten denkt. Oder man denkt drüber hinaus, interpretiert zum Beispiel und sagt dann, ja, okay, aber das ist doch nicht die Wahrheit. Der Typ macht sich doch was vor. Das heißt, man deutet im Prinzip, man interpretiert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Vergleich zu dem, was wir ja eigentlich immer beim Lesen machen. Wir können das ganz die zwei Möglichkeiten, die wir haben, während wir ein Buch lesen oder ein Werk lesen. Wir können das ganz oberflächlich betrachten und einfach nur Handlung, Handlung, Handlung. Oder wir sehen, okay, hier ist irgendein Symbol drin. Hier macht sich eine Figur vielleicht was vor. Hier denkt man vielleicht so ein bisschen darüber nach, weißt du, im Endeffekt. Mhm. Und versucht ein bisschen was Tieferes da drin zu sehen. Und ich finde schon, und das ist das Spannende an diesem Buch generell, glaube ich auch, dass Brandon Sanderson es ziemlich gut schafft, diese beiden Lesweisen so zu balancieren. Das ist immer wieder, dass man eigentlich eher dazu gewillt ist, die Handlung einfach nur vorwegzunehmen, weil es als so eine spannende Fantasy-Geschichte einfach ist. Aber gleichzeitig stecken da immer wieder so Mysterien, so kleine Fragen drin, wo man sich zusammenstellen kann, okay, was ist eigentlich damit? Wie auch die Ruinen der anderen Städte zum Beispiel. Ne? Das machen so Bilder auf, die jetzt eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle spielen für die Geschichte an sich, zumindest erstmal. Ja. Aber trotzdem fragt man sich erstmal, okay, ist da noch mehr irgendwie? Und das fand ich zumindest ganz spannend.
Ich habe das jetzt gerade, als was du erzählt hast, so ein bisschen auf Yardon bezogen. Weil im Grunde wissen wir von dem ja gar nicht viel. Wir wissen ja nur das, was Sarene beobachtet. Wir haben ja keinen Point of View von ihm oder irgend sowas. Oder Erzählungen von Dienstmägden, die erlebt haben, wie Jadon heimlich in einer Ecke weint oder irgend so ein Kram. Das wissen wir ja nicht. Wir sehen ja auch nur, wie er herablassend seiner Frau und Sarene gegenüber ist und im Grunde dabei ist, seine Macht zu halten. So, und wir können ja jetzt mal ganz kurz überlegen, von dem, was wir nicht wissen. Das ist im Grunde ein Mensch gewesen, der war als Händler unterwegs vor der Reot. Und dann irgendwann ist was passiert und plötzlich lag es an ihm, das Land zu retten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt auf den ersten Blick ist man plötzlich König, cool. Hm? Aber ich glaube, das ist auch mit ganz viel Angst verbunden, weil so eine plötzliche Verantwortung, pass auf, hier übrigens, guten Tag, ich komme von der Bundesregierung, du bist jetzt Bundeskanzler, ab sofort, viel Spaß, morgen früh um 10 geht's los. Die Last des Landes liegt auf deinen Schultern.
Kommst am besten 3 Stunden vorher.
Ja, oder schläfst gar nicht, sondern arbeitest dich ein. So eine Nummer, ja, also dass der plötzlich diese Verantwortung hat, für das ganze Land Arelon irgendwie da zu sein, nachdem dieses schlimme Großereignis passiert ist. Diese heiligen Elantria, die für die Grundversorgung gesorgt haben, sind nicht mehr da. Das heißt, er, ein einfacher Händler, muss jetzt dafür sorgen, dass hier alle überleben oder was? So, das ist schon mal hart, glaube ich. Und ich glaube, da könnte ich, aus dieser Sache heraus könnte es auch sein, naja gut, das ist klar. Also, ich habe jetzt Macht, weil ich Macht habe, also brauche ich Macht, um Macht zu behalten. So dieses einfache System. Und dann, also das ist das Erste, ist irgendwie so ein Typ, der ist da reingerutscht und über die letzten 10 Jahre hat er irgendwie einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und dann ist er erstmal ein Vater, der seinen Sohn verloren hat. Ja, vermeintlichen Erben dieses Landes, ja. Ohne dass wir rausfinden, was jetzt, also dass er jetzt trauern konnte oder was passiert jetzt eigentlich damit. Also ich muss jetzt offensichtlich, spannt sich oder, also die Situation, die spannt sich gerade an hier in Arelon. Ich muss hier an allen Ecken und Enden Teller drehen, damit die nicht runterfallen. Und jetzt ist mein Sohn noch tot, aber der ist ja eigentlich nicht tot. Sondern der ist ja ein Elantria und dieses Geheimnis muss ich ja auch noch bewahren. Und dann kommt seine Frau auch noch und stellt hier komische Fragen und dieser Typ aus Fjorden ist auch noch hier, der will auch noch was. Und Lord Terry ist jetzt plötzlich auch noch da. Also ich kann mir vorstellen, dass der es nicht einfach hat.
Ja, total. Also es gibt sogar so eine Lesweise, finde ich, dass er sich über mehr Sachen gewiss ist, als wir glauben. Er wird ja zu Beginn eingeführt, also nicht in dieser Passage, sondern zu Beginn des Buches, als ein weiser König. Das ist eine Bemerkung, die Sarene macht. Also das ist so der Ruf, der ihm voraushält. Ne? Und so ein Motiv, was sich hier durchzieht, ist nicht nur, dass sich Menschen selbst was vormachen, sondern dass sie auch anderen Menschen und anderen Figuren was vormachen und sich sozusagen gewisse Charaktereigenschaften oder sogar ihre ganze Identität vor anderen verstecken. Jetzt gerade in dieser Passage mit Raoden haben wir es ganz, ganz deutlich. Ne? Der Sarene auf keinen Fall vormachen oder eröffnen möchte, dass er Raoden ist oder auch seinen Freunden, die er ja dann auch in während der Essensausgabe sieht und so. Ne? Raten muss sich die ganze Zeit irgendwie unter das Volk mischen und darf natürlich niemandem sagen, hier, ihr werdet alle sterben, wenn das hier nicht funktioniert mit dem theoretischen Glauben, sondern das muss alles so unterschwellig irgendwie passieren. Ne? Vielleicht Dilaf, ne? Vielleicht stellt sich das bei Dilaf noch raus.
Keiner von den dreien tritt in der Funktion auf oder in der Sache, die er eigentlich ist.
Richtig.
Ja. Raten ist nicht der Gion, der er glaubt zu sein. Mhm. Raoden ist hier Stadtführer Lebensgeist, der so tut, als wäre er irgendwas. Mhm. Und gleichzeitig versteckt er sich vor der Außenwelt, weil er ist ja offensichtlich tot. Mhm. Und Sarene ist nicht die Königinstochter oder Prinzessin, die sie sein sollte.
Richtig.
Sondern irgendeine, die spielt dumm und dann nicht dumm, sondern alle tun irgendwie so, als wären sie irgendwer anderes.
Genau, Sarene ist ja auch ein perfektes Beispiel gegenüber Jadon, richtig. Ja, ja, absolut. Ja. Und
Jadon tut so, als wäre er König und hätte alles unter Kontrolle.
Ja, genau,
richtig. Unterstehe ich ihm jetzt mal.
Ja, vielleicht, ja. Und das macht eben so einen Interpretationsspielraum auf, ne? Im Sinne von, ja, wer sind diese Figuren eigentlich? Steckt hinter all diesen Figuren nicht noch mehr, als wir denken? Weil wir es auch an ganz vielen Stellen, dann später auch bei Raoden, ich greife jetzt einfach mal vorweg, weil sonst sage ich es nachher einfach nochmal, weil wir auch später bei Raoden dann feststellen, er scheint sich irgendwas vorzumachen, was sein persönliches Verhältnis zu zu Sarene angeht. Weil er sagt ja erstmal, er will gar nicht so viel Zeit in der Nähe seiner ehemaligen Freunde verbringen, weil die könnten ihn potenziell irgendwie erkennen. Ne? Mhm. Es gibt ja eine Stimme, die Stimme ist so weit verändert, dass sie ihn nicht erkennen könnten, aber es gibt ja sowas wie Mimik, Gestik und so, die kennen ihren alten Freund halt. Und deswegen sagt er sich, ja, dann verbringe ich eben möglichst viel Zeit bei der Sarene, weil die kennt das ja alles nicht. Ne? Die sieht ja nur diesen zerfallenen Körper im Prinzip. Wo wir übrigens auch, ganz interessant, mal so eine Einordnung des Größenverhältnisses von Raon bekommen. Ne? Also ich dachte auch, dass er ein bisschen kleiner als Sarene ist, weil sie als so diese riesige Frau im Prinzip gesagt wird. Und Sarene sagt dann, dieser Gefolgsmann oder diese Führerfigur dort ist ungefähr so groß wie ich, wenn ich Absätze anhabe. Ne?
Also, er ist schon ziemlich groß.
Er ist ziemlich groß, ja. Er ist so eine riesig, ziemlich große Gestalt nochmal. Ne? Also schon so eine ehemalige Prinz Arthas Heldenfigur oder Eisenherz oder sowas. Ne? Genau, also er redet sich das so ein, dass dass es sozusagen logisch richtig ist, viel Zeit in der Nähe von Sarene zu verbringen. Und dann sagt er kurz darauf, wie toll Sarene eigentlich ist. An ganz verschiedenen Stellen. Er sagt ja dann auch nochmal, das hatten wir ja schon, dass er sie dafür bewundert, dass sie diese Autorität über diese ganzen Herzöge bekommen hat, ne, dass sie das so bestimmt macht, dass sie so stark auftritt, und dann bezeichnet er sie auch nochmal als schön, stark und im Prinzip wundervoll und so, und da dringt natürlich auch nochmal das hervor, was wir in der letzten Episode hatten, wo es ja um die Frage ging, die er mit Galadon zusammen diskutiert hat, wenn du dir einen Gegenstand aussuchen könntest, den du von der Außenwelt nach Elantris reinbringen würdest, was wäre es? Und er sagt, das sind die Briefe, die ich mit dieser Frau hin und her geschrieben habe. Also er macht sich vor, es wäre logisch, in Sarenes Nähe zu bleiben, aber es ist wahrscheinlich eher aus Liebe.
Ja, natürlich, natürlich, klar. Und jeder von den dreien hat einen Grund dafür, warum er nicht der ist, der er eigentlich sein könnte, oder mit welcher Berufung er da gekommen ist. Bei Yadon wissen wir es nicht. Aber ich meine, Sarene, ne, die stellt sich auf jeden Fall dumm oder als Dummchen hin, weil das einfach eine Methode ist oder eine Möglichkeit ist, an Sachen zu kommen, zu der sie gerne gelangen möchte. Raoden zeigt sich nicht, weil er, das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil er glaubt, es wäre besser. So nehmen wir das jetzt, das nehmen wir jetzt erstmal so hin, weil. Ja, warum eigentlich? Warum gibt er sich nicht preis? So.
Das wurde beschrieben. Wir können da später auch nochmal sprechen. Ich suche meine Notizen.
Pass auf, wir bleiben mal bei Sarene.
Bleiben wir bei Sarene.
Ja, das ist jetzt das x-te Mal.
Ja, ja.
Mhm. Okay. Jedenfalls packt Sarene den ganzen Wagen voll und geht da einfach rein in diese Stadt.
Ja.
Diskutiert vorher noch ein bisschen mit diesen komischen Wachen.
Ja.
Diese Stadtwachen, von denen wir ja wissen, dass die im Grunde, ja, also die freuen sich darüber, wenn die Ausbrecher wieder zurückkommen und selbst ins Stadttor gehen.
Ja.
Und dann beginnt so eine Art, wie so eine Art, also so eine Verhandlung erstmal zwischen Sarene und den Leuten in Elantris.
Ja.
Sie geht ja mit dem Wissen rein, hier gibt es drei Banden, mit denen trifft sie sich jetzt und verhandelt mit denen.
Mhm.
Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, warum sie das verhandelt. Ich dachte, sie wollte es einfach hinstellen und geht dann wieder. Aber sie wollte die irgendwie kennenlernen und gleichzeitig haben die anderen irgendwie gesagt, naja, pass mal auf, das ist ja schön, dass du uns jetzt was zu essen bringst, aber vielleicht könntest du uns auch noch Zeug bringen, was ein bisschen nützlicher ist. Sowas wie Metalle und Stoffe oder andere Sachen, die wir irgendwie benutzen können, die es hier nicht gibt, aber die wir irgendwie verarbeiten können. Das macht sie im Grunde auch. Und jetzt kommen wir zu diesem Beispiel. Also ist irgendwie so ein bisschen wie D-Love. Also sie macht es schon, aber was sie an Metall kriegen, ist nicht gepresstes Metall, so was man verarbeiten kann, sondern sind einfach Kisten voller alter Nägel, die sie sich dann irgendwie selber zu...
Verbogene Nägel.
Ja. Und die Stoffe, die sie kriegen, sind nicht irgendwelche Stoffe, sondern das ist, glaube ich, das hässlichste Grün oder was auch immer, Orange.
Ja.
Irgendeine komische Farbe, die alle irgendwie irritiert.
Ich finde, den Vogel abgeschossen hat, das wird auch nur in so einem Halbsatz erwähnt, irgendwie Galadon nimmt dann einen der Eimer, den sie von Sarene bekommen haben, in dem ein Loch ist. also vollkommen nutzlos im Prinzip.
Aber ich habe nicht so richtig gewusst, warum macht sie das? Also warum stellt sie denen so ein Bein?
Das habe ich mich auch gefragt. Also es gibt...
Es ist schon ein bisschen gemein.
Es ist ein bisschen gemein, ja. Es ist im Prinzip so eine Abscheu, die sie, glaube ich, erstmal grundsätzlich gegenüber den Bandenanführern erstmal hat, weil sie ja denkt, dass das quasi Leute sind.
Dass die Leute ausbeuten.
Richtig,
ja.
Ganz genau. Ne? Also sie muss ja dann erstmal erkennen, oder das erkennt sie ja dann anhand von Lebensgeist, in Anführungsstrichen, also an Raoden,
ja.
dass der gar nicht wirkt wie jemand, der, der die Leute unterdrückt, sondern auch wie ein Unterdrückter eigentlich. Ne? Das erkennt sie daran, dass er ja auch ganz empathisch zu diesen ganzen anderen Leuten ist, dass er Essen mit ausgibt, die Kisten mit runterschleppt, dass er dann an einer Stelle so nachdenklich wirkt, also schon irgendwie, als ob er sich Gedanken macht, als ob er sich Sorgen macht irgendwie. Ne? Und das führt dann bei ihr zu so einem Umdenken. Aber dieses, oder nicht mal zu einem Umdenken, eigentlich ist dieses ganze Verhältnis, was sie gegenüber Elantris hat, noch relativ ambivalent, was ich gar nicht mal so gedacht hätte, weil ich dachte, sie ist super empathisch und kann
das
da alle gut
auch
verstehen und so. Ne?
Ja.
Und sie spürt da aber schon eine ganz schöne Abscheu gegenüber den Elantriern und gegen allem, was dort drin stattfindet.
Gegen diese, also gegen die Oberen. Ich
ja
glaube nicht gegen die, die da warten,
ja,
bis
okay
das Essen kommt.
Gut,
ich glaube,
stimmt,
gegen
ja
die Oberen,
ja,
weil die verlangen ja auch Metalle. Und dann, ja,
genau,
Metalle kannst du haben.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Aber
ja
genug von.
Stimmt, gegenüber den armen Teufeln dort sozusagen ist sie empathisch. Ne? Und
ja,
das führt ja sogar dazu, dass auch die anderen Herzöge dahingehend empathisch werden. Ne? Also am Beispiel von Arnten, der ja dann diese Begegnung mit diesem kleinen Mädchen hat, dem er was zu essen gibt und die rennt dann ganz verzückt dann weg und er hält dann einen Moment inne, glaube ich, so wird es beschrieben, und macht dann weiter. Also er ist so ein bisschen, oh, schön, ne, so gerührt einfach. Ne?
Die sind ja ganz menschlich.
Die sind ja ganz menschlich, genau, richtig, ja. Und genau, da sind wir jetzt aber schon in Kapitel 23 quasi, ne? Also das ist jetzt quasi, das geht ja dann los mit der Perspektive von Raoden. Es gibt dieses erste Zusammentreffen zwischen den beiden. Er stellt sich als dieser Lebensgeist vor, ne? Und es gibt auch diese Größeneinordnung, das ist genau an dieser Stelle. Und genau dieses Treffen ist halt tatsächlich so ein bisschen seltsam. Also ich habe das Gefühl, sie checkt so ein bisschen ab erstmal, wie das so ist. Sie glaubte ja auch, dass diese ganzen Bandenanführer verfeindet sind. Sie glaubte ja sogar, dass es noch diese drei Bandenanführer sind, die es ursprünglich waren. Also, dass es da eine andere Figur gibt, davon hat sie keine Ahnung, ne? Die quasi schon die Banden so ein bisschen vereint hat. Aber sie ist noch auf dem Stand Shaor, Karata und
Arnten.
Genau, Arnten, richtig, kämpfen gegeneinander noch, ne? Aber das ist ja dann nicht mehr der Fall. Und genau, dann gibt es halt diesen Deal dann und sie merkt relativ schnell, dass sie mit denen nicht verhandeln muss, weil sie haut die einfach übers Ohr im Prinzip und dann geht das
ja,
nicht
ja
mehr alles, ja.
Und
das, ganz kurz noch, und das wird uns erstmal alles aus der Perspektive von Raoden noch geschildert, ne? Bei zu Sarene gehen wir dann erst danach hin, wenn es dann um die Essensausgabe geht und so.
Und diese Essensausgabe, das ist ja, ich dachte, das wäre so einmal. Da geht die einmal dahin und macht da den Kühlschrank voll und so, dann geht sie.
Das ist ja auch die Assoziation, wenn, das ist ja in dem Gespräch mit Yadon kommt das heraus, dass der direkt sagt, ja, pass auf, du gehst um 11 da rein, um 12 bist du wieder raus. Und ich dachte, ja, diese eine Stunde ist es und dann war's das, ne? Aber das ist ja, geht ja über Wochen dann, oder über eine Woche erstmal.
Ja, genau. Ja. Und dass sie ja jeden Tag kommt sie da immer wieder und ich habe das Gefühl, mit immer mehr Adligen und immer mehr Zuschauern, die dann gucken, was da jetzt gerade los ist. Mhm. So, und das nimmt, glaube ich, so diese Furcht vor Elantris, weil das ist ja so als, naja, so Lepra-Kolonie-mäßig gesehen worden, geht da nicht hin und fasst die nicht an, die sind alle ansteckend.
Ja, ja.
Und plötzlich steht die da drinnen und es passiert nichts. Und alle gucken da mit zu und die ganzen Adligen fassen auch noch mit zu. Mhm. Also außer Lord Terry, der fasst nicht mit zu.
Der fasst nicht mit zu, aber der hat einen Diener mitgebracht zumindest, der mithilft.
Der mithilft, ah ja. Aber alle anderen, die machen sich die Hände mit dreckig, indem sie da einfach das Zeug mit hinschleppen. Weil Sarene sagt, Leute, anfassen, Zeug mit hinschleppen.
Genau, ja.
Yummy Lady.
Ja. Und das ist, es gibt hier so ein paar Textstellen, die dieses ambivalente Verhältnis hier auch nochmal, zumindest also gegenüber den Chefs der Elantra, gegenüber den Bandenanführern zeigen, aber vor allem auch gegenüber von Raoden. Also es ist immer so ein Spiel zwischen Distanz, Nähe irgendwie, ne? Also Sarene fällt es, genau, also sie fragt zum Beispiel an einer Stelle, als Raoden dann bei dieser Essensausgabe auftaucht, warum ist der hier? Und dieses der ist dann, glaube ich, auch noch so kursiv geschrieben. Also so wirklich der, warum ist der hier? Ne? Also es ist so ekelhaft. Sie droht auch einmal auszurutschen und zu stürzen. Raoden hilft ihr hoch und dann steht dann da, Sarone entzog sich seinem hilfreichen Blick. Also sie will weg von ihm wieder.
Ja.
Ne? Und dann auf der anderen Seite eben diese Empathie. Was ich eben schon gesagt hatte, ne? Also sie stellte fest, dass dieser Mann genauso ausgehungert war wie die anderen, trotz seiner Vorzugstellung. Also sie erkennt da schon diese Führungsfigur innerhalb von Elantris an irgendwie. Und dieses, er wirkt besorgt in Bezug auf diese ganzen Elantrier, ne? Also dieses, das ist schon, der ist schon cool, der Typ, aber so richtig weiß ich noch nicht, wie ich den einordnen soll.
Ja,
das ist es, ne?
Also es ist schon offensichtlich, dass die, also sie hat relativ schnell gecheckt, dass er das Sagen hat. Und sie hat auch relativ schnell gecheckt, dass der vielleicht ganz in Ordnung ist.
Genau.
Und was sie nicht checkt, ist, dass es Raoden ist.
Richtig. Aber sie checkt, dass Lebensgeist nicht nur ein Diener ist. Das,
ja, ja.
Das wird in dem Gespräch später noch mit Asche deutlich.
Ja, mit ihrem Seon.
Genau, wo sie dann auch schreibt, oder nee, sie schreibt das nicht, Brandon Sanderson schreibt das, aber wo sie dann sagt, er sei auffallend unbarbarisch und sie habe regelrecht Sympathien entwickelt.
Ja, ja.
Ne? Also ja. Es geht schon ein bisschen näher ran. So.
Ja, cool. Also dann würde sie sich in eine Elantria verlieben und dann rausfinden, dass es doch eigentlich ihre große Liebe ist, was quasi der doppelte Beweis dafür ist, dass sie füreinander geschaffen sind.
Richtig. So cool. Ist das im Prinzip, ja. Genau. Und wir können da im Prinzip mit Raoden weitermachen. Da starten wir eigentlich vorher schon, weil wir haben, oder willst du noch darüber was sprechen, kurz, über diesen ganzen Kapitel 23?
Mach ruhig weiter.
Weil wir sind ja vorher bei Kapitel 22 auch noch und da sind wir ja noch bei Raoden und da geht es erstmal um diese ganzen Probleme mit Shaor und so. Ne?
Ja.
Und wir lernen ja Shaor dann auch kennen. Und ich finde das interessant, diese Passage startet direkt inmitten dieses Schleichzugs, sage ich mal, oder dieser Observierung von Shaors Gebäude sozusagen. Ne? Die wollen dann zu Shaor schleichen, Galadon und er.
Die mitten
und Raoden
rein.
Mitten rein. Ja, genau, wir sind mittendrin. Ne?
Nein, die gehen auch mitten rein.
Die gehen auch mitten rein.
Also die gehen es nicht so, wir klettern aufs Dach und gucken durch die Luke rein. Nee, wir gehen einfach durch den Haupteingang und gucken in die Bank oder was war das? Die sind in die Bank rein.
Es
ne?
ist so eine Art Bank, genau, richtig. Ja. Und im Prinzip finde ich das spannend, weil meine These ist so ein bisschen, dass ab jetzt wieder so ein bisschen so eine Passage beginnt, in der Elantris wieder etwas näher in die Richtung des Ausgangszustands gerückt wird. Also dieser ganzen Menschen, die quasi seelenlos nach Hunger trachten und so, ne, dieses ganze Zivilisierte verschwindet irgendwie so ein bisschen. Und diese Passage deutet das eigentlich schon versinnbildlicht das eigentlich schon ziemlich gut, weil wir es genau mit so einer Gefahrenpassage zu tun haben, wie wir es zu Beginn von Elantris im Prinzip hatten, als Raoden und Galadon dort durchgestreift sind. Ne? Das heißt, es wird ganz viel gesprochen über die Gefahr, die von Shaor ausrückt. Ne? Es ist so ein Leben in Rastlosigkeit irgendwie, von Gewalt und auch so einer Paranoia. Es geht ja damit los, dass die beiden um so eine Ecke luken müssen im Prinzip, um gucken zu müssen, ob die Luft rein ist sozusagen. Und genau, dass sie sich generell auch durch diese Welt schleichen müssen, ne? Also um die Ecke luken, beide verfallen in Schweigen, sie pirschen voran und sie müssen zu Shaor schleichen. Das sind so vier Textpassagen, die einfach dort eingewebt sind, ne? Also so dieses Leise, so dieses, wir müssen aufpassen, dieser Raum, in dem wir uns jetzt bewegen, der ist nicht mehr sicher. Und das ist ja ein totaler Gegensatz zu den Passagen, die wir vorher in Elantris hatten, wo wir diese klein aufblühende Mini-Zivilisation im Prinzip hatten. Ne? Dieses kleine Idyll, was sich die Leute in Neu-Elantris dort schaffen.
Ja, und auch das verengt sich ja, weil die nach und nach die Zugänge zu Neu-Elantris ja irgendwie schließen, weil die nicht mehr genügend Leute haben, um diese Grenze zu kontrollieren. Ja. Und selbst die Grenzen oder diese Zugänge, die sie haben, wird immer schwerer, weil diese Barbaren wohl ganz schön Druck aufbauen und die Überfälle immer häufiger werden. Und jetzt dadurch, dass auch Saolin, sein Leibwächter, verletzt ist, fehlt natürlich da auch eine Leitfigur, von der auch kampferprobt ist und die Leute anleiten kann, wie man kämpft.
Sein Schwertarm ist verletzt, steht dann da, ja.
Ja, genau. Ja, ja. So, der wird ja dann von Karata noch genäht oder irgend sowas,
richtig,
ne?
Richtig, ja, ja. Aber das stimmt, also hattest du das so auf dem Schirm, dass die Armee, sag ich mal in Anführungsstrichen, von Shaor so stark und überlegen ist? Weil für mich war das eine Überraschung.
Die Barbaren, meinst du?
Ja, die Barbaren.
Ich würde das jetzt hier als Armee bezeichnen.
Oder, ja, diese Barbaren halt. Weil die wird hier ganz schön dämonisiert, ne? Also es wird ja ständig davon gesprochen, wie überlegen die sozusagen sind, allein schon zahlenmäßig. Dass sie
weil
immer,
sie sich so entwickelt haben.
Aber dass sie auch immer wilder werden irgendwie.
Richtig,
gefühlt,
wilder,
ne?
Stärker und angriffslustiger. Und sie nehmen auch die Waffen weg,
genau,
von denen, was Raodens Leute da irgendwie hat.
Ja.
Und wendet das gegen die an. Mhm. Also irgendwas hat die verändert, dass die nicht mehr so in ihrem Schmerz unterwegs sind.
Ja.
Da haben die auch andere Wege gefunden,
ja,
was
ja.
denen vielleicht Sinn ergibt. Und das macht die irgendwie angriffslustiger. Ich habe den Eindruck, dass die in den letzten Kapiteln, als die anderen beiden Banden noch da waren, wurden die erwähnt.
Mhm.
Aber die waren nicht so aktiv,
genau,
unterwegs. Ja. Aber gut, dafür waren es die anderen. Jetzt gibt es die nicht mehr. Und jetzt ist natürlich der Platz, um destruktiv aktiv zu werden, eher für die Shaors Barbaren irgendwie da, weißt du?
Hm.
Aber ja, gut. Und dann sind die da hin und mussten gucken und haben rausgefunden.
Dass Shaor ja gar keine männlich konnotierte Figur ist, wie wir es vielleicht erahnen konnten, aufgrund des Namens. Ist auch sehr, sehr nah an Shaor, ne? mal ganz so nebenbei, ne? Also auch da steckt irgendwie der Verfall schon direkt im Namen irgendwie so drinnen, ne? Also so dieses,
alles
zerfällt und so. Aber davon abgesehen, es ist ein junges Mädchen mit einer blonden Perücke, genau, das hattest du ja in deinem Eingangsstatement, in der Handlungszusammenfassung schon gesagt.
Das musste ich übrigens zweimal lesen, ne?
Echt?
Weil ich nicht verstanden habe, was? Also, ein blondes Mädchen, also weil ich, also ja. Ich habe das nicht verstanden, dass da jetzt ein blondes Mädchen sitzt,
ja.
Vor dem die Barbaren dann knien.
Ach so, das heißt, okay, also da, ja. Es so. Gibt diese Passage, dieses, genau, also junges Mädchen mit blonden Haaren mit in einem unverdorbenen, sauberen, rosafarbenen Kleid auf einem Haufen, der aus Goldbarren zu bestehen schien. Also richtig pompös und rein und sauber und dieses Göttliche, dieses komplett, also dieser komplette Kontrast im Prinzip zu der dreckigen, verfallenen Umgebung eigentlich, ne?
Die sitzt in einem Tresor, ne? Sitzt die da rum.
Ja, genau, ja.
Ja, aber wie wertlos auch das Gold geworden ist, ne?
Ja, absolut, ja klar. Es ist halt ein Sitz.
Sitzt sie halt drauf.
Genau.
Ja, und ja. Schickt dann ihre Barbaren los.
Ja, und da haben wir wieder diesen Religionsaspekt, ne? Also es gibt den deretischen Glauben, den koratischen Glauben und jetzt gibt es in Elantris so eine Art Mini-Sekte, die sich um dieses kleine Mädchen dann schart im Prinzip, ne? Also das spielt auch hier so eine Rolle, ne? Ja. Also sie wird angebetet wie eine Gottheit, wie ein Götzen. Das steht dann da einfach drin.
Ja.
Genau, ja. Also auch das ist ein Riesenthema. Und Raoden erkennt sie ja dann auch.
Aber die spielen ja keine Rolle bei dieser ganzen Nahrungsmittelübergabe, ne? Da tauchen die ja nicht auf.
Naja, das ist ganz interessant. Zu Beginn von Kapitel 25 gibt es dann, ist das zu Beginn gleich von Kapitel 25? Auf jeden Fall hat Raoden einmal so ein paar Gedanken, in denen wir erfahren, dass sich die Leute bei der Essensausgabe mit Chaos Truppen oder Barbaren rumschlagen müssen. Das steht an einer Stelle mal so ganz, ganz deutlich da, aber nur in so einem Nebensatz irgendwie und dann geht's weiter. Ich glaube, Raoden liegt da sogar gerade im Bett und ist aus seinem Traum erwacht oder so. Das müssen,
aber die haben jetzt stehen. Die haben jetzt keinen Überfall gemacht, ne? Oder?
Na,
haben wir nicht erlebt.
Das ist so ein bisschen schwierig, weil so habe ich das verstanden tatsächlich.
Ja, aber jetzt, also vorne am Tor, weil die hätten ja auch einfach alle geschlossen die Barbaren zum Tor rennen können.
Mhm.
Die Leute beiseite boxen, um sich quasi die Karawane da irgendwie unter den Nagel zu reißen. Das haben die ja nicht getan.
Das ist halt genau das Ding. Warte mal, ich suche die Passage mal raus. Ich habe die nämlich hier. Das ist kurz bevor die ganze Truppe dann zum See geht. Ne? Also mit dem alten Mann.
Relativ weit hinten.
Das ist relativ weit hinten. Ich suche gerade mal, warte mal, auf Seite 515 steht das zu Beginn. Genau, dann hatte er sich kurz in der Stadt umgesehen. Alles war ruhig gewesen. Chaos Männer hatten aufgehört, neue Elantris anzugreifen und sich stattdessen auf Sarenes Besuche konzentriert, die ein vielversprechendes Ziel darstellten. Und danach geht's weiter mit, es musste mit seinem Gespräch mit Galadon zusammenhängen und dann sind wir im Prinzip kurz davor, dass er in dieses, also zu dem alten Mann geht.
Aber was heißt das jetzt?
Ja, das heißt für mich eigentlich, dass die Essensausgabe angegriffen wurde. Dass sie sich ja damit auseinandersetzen wurden, weil das ja ein leichtes Ziel ist. Also damit mit Chaos Männern auseinandersetzen.
Ich habe das jetzt so gelesen, dass die einfach nur aufgehört haben, neue Elantris zu machen. Und also ein Grund, warum das so ist, den findet er raus, ist Sarene. Also ob da jetzt wirklich was passiert ist.
Aber vielleicht im Sinne von, sie bereiten Angriffe vor oder sowas? Aber weil eigentlich steht das doch hier relativ klar da, dass sie sich jetzt auf Sarene konzentrieren, oder?
Aber das würde ja, okay, gut, das ist jetzt das letzte Kapitel, was wir gelesen haben.
Ja, ja.
Das könnte ja dann bedeuten, dass plötzlich diese friedliche Übergabe nicht mehr friedlich verläuft.
Ja.
Weil Chaos Barbaren kommen.
Ja, genau. Richtig. Aber so wie das hier drin steht, scheint das schon zu passieren gerade. Und dafür ist Raoden ja erstaunlich entspannt, ne? Vielleicht ist es auch keine ganz so tolle Übersetzung der Passage, könnte ich mir vorstellen. Aber das wirkt erstmal sehr, hä, warte mal, Moment. Und da ist Raoden so entspannt in seinem Bett gerade. Während da irgendwie seine Geliebte von Chaos Leuten angegriffen wird. Irgendwas ist da im Argen, glaube ich. oder wir verstehen es irgendwie falsch. Keine Ahnung.
Ich bin so müde heute.
Ja. Genau, richtig, ja.
Die Schmerzen.
Ja. Ja, ich kümmere mich um was anderes. So, Sarene kommt schon zurecht, die ist ja so klug und schlau und toll und hat noch ihre Herzöge dabei.
Sarene ist wirklich klug und schlau.
Ja.
Also, als sie dann ja in ihrem Zimmer ist, wir haben das letzte Mal schon rausgefunden, dass da irgendwie, dass ja der Geheimgang ist. Das wusste ich auch noch nicht, das hast du mir dann erklärt.
Ja.
Also, sie liegt in ihrem Zimmer und hört Geräusche hinter der Wand. Und wir wissen ja aus vergangenen Kapiteln, dass dort dieser Geheimgang ist, der quasi vom Königsgemach nach draußen und umgekehrt führt.
Mhm.
Und das findet die auch raus.
Mhm.
Aus ja, wie auch immer sie das rausfindet. Ja, das verstehe ich immer manchmal nicht. Das ist so, das sind so Gedankengänge, da kommt sie drauf und ist sich ganz sicher, dass ja, das stimmt so und so.
Na, sie kommt darauf, weil es, weil diese Geräusche, die sie aus der Wand hört, nach einem bestimmten Muster passieren. Ne?
An bestimmten Tagen.
Genau, ich glaube immer irgendwie Mitte der Woche um 11 Uhr abends. Also irgendwie scheint das da immer, scheint das immer der gleiche, die gleiche Bewegung zu sein, dass, keine Ahnung, zum Beispiel der König dann rausgeht und wieder reingeht oder so.
Ja, ja.
Und das ist aber alles etwas, was wir noch nicht wissen. Also eine These, die wir beim letzten Mal ja hatten, war, dass vielleicht Karatar oder Raoden immer mal wieder reinsneaken, um irgendwas zu machen. Und das erfahren wir vielleicht dann in späteren Kapiteln. Aber das scheint so nicht zu sein. Also es wirkt auf mich eher so, als ob der König immer irgendwo hingeht. Was ihn ja auch wieder so geheimnisvoll machen würde,
ja,
ne?
Ja, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass es Karatar oder Raoden ist, weil das wäre so eine große Auslassung. Ja, die, das würde, das passt nicht zu dem, wie es jetzt gelaufen ist. Weil da würde ja im Grunde, nehmen wir mal an, es wäre Raoden. Ja? Und irgendwann in 15 Kapiteln oder irgendwann gegen Ende kommt raus, dass er sich die ganze Zeit geschlichen hat. Ich finde, das bricht irgendwie oder würde mit dem Stil von diesem Buch brechen, weil hier im Grunde alles, what you see is what you get. Du, da, alles, was wir lesen, ist da und passiert und das im Grunde alles irgendwie zeitgleich oder ein bisschen zeitversetzt. Da gibt es keinen, übrigens ist Raten jetzt doch nicht dahin gegangen, sondern dahin gegangen. Dilaf macht sowas, ja, aber nicht unsere Charaktere, das würde ich denen nicht zutrauen.
Nee, die Hauptcharaktere nicht. Eine andere These, die ich hätte, abgesehen davon, dass es Yadon ist, der dort irgendwo hingeht, ist, dass vielleicht Karatar immer mal wieder nach ihrem Kind gucken möchte.
Ja,
weil
das
von
stimmt.
Der kriegen wir gar nicht so viel mit.
Das
so.
Stimmt, aber das wäre natürlich krass gleichmäßig, also ja, nach Kalender gemacht, dass die sich da jedes Mal in diesen Brunnen wirft und in die Stadt geht und dann müsst ihr auch wieder reinkommen. Also müssten die Wachen ja im Grunde jeden Donnerstagabend Karatar wieder in die Stadt reinlassen.
Hm. Also, ja, das stimmt, ja, richtig.
Und die hat ja auch noch gesagt, naja, wir können das ja nicht so oft machen, weil wenn die rausfinden, dass wir ständig hier draußen rumgeistern, dann machen die hier alles dicht. Ja. Also ich glaube schon, dass der König ist, der glaube ich, irgendwelche Geheimabsprachen hat mit irgendwem.
Irgendwas Ritualhaftes, was nur an einem Tag der Woche durchgeführt werden kann oder so. Mal gucken.
Der trauert einfach.
Ja, an dem ziemlich Grab, sicher. Das ist der Trauertag.
An dem Trauertag. An dem leeren Grab seines Sohnes, ja, ja.
Genau, ja. Machen wir kurz weiter. Eine Info, die wir nämlich noch gar nicht gedroppt haben jetzt, außer du in deiner Handlungszusammenfassung natürlich, aber jetzt hier, weil wir gerade über Shaor gesprochen hatten, das ist die Tochter von Herzog Telri.
Ja.
Die ist nämlich genauso verwöhnt und war damals draußen schon unerträglich und das ist ein Rückschluss darauf, dass sie jetzt auch noch viel schlimmer ist in Elantris. Das denkt Raoden zumindest, ja.
Und im Grunde gibt er es sofort auf, wie er da quasi ihr den Rücken zukehrt, mit der brauchen wir gar nicht reden. Es bringt ja überhaupt
richtig,
nichts.
Ja.
Was natürlich interessant ist, weil die anderen beiden, ich weiß nicht mehr, wie die hießen jetzt, die sind ja im Grunde durch geschicktes Verhandeln auf Raodens Seite gekommen.
Karatar und Ahnden, meinst du?
Karatar und Ahnden, ja genau. Ich vergesse mal, dass Karatar ja auch böse war, die ist ja jetzt so in der Gruppe mit drin.
Auf jeden Fall. Ich vergesse die Namen auch ganz häufig, aber heute geht's irgendwie.
Nee, ich vergesse, dass Karatar mal eine Böse war, sozusagen.
Ach so, das
eine Bandenführerin.
Ja, das war sie ja nur ganz kurz. Das war ja mal kurz ihr Erscheinungsbild, dass sie eine Glatze hat und so und dann war ja alles Friede, Frau der Eierkuchen im Prinzip. Ein paar Seiten später.
In den Tunnel rein und dann war alles gut.
Ja, genau.
Ja, und jetzt steht er natürlich vor der Herausforderung, was mache ich jetzt mit dem Mädchen? Jetzt kann ich die ja nicht irgendwie mit meinem cleveren, ich putz mal die Reliefs frei und hör mal, guck mal an, wie kunstvoll das ist, nur mal irgendwie beeindruckend, ist der scheißegal.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Zugang zu Shaor und ihren Barbaren nicht unbedingt über das Mädchen geht, sondern über die anderen Barbaren, die irgendwie auch so wieder einen Funken von, in Anführungsstrichen, Menschlichkeit in sich erkennen. Ne? Also es gibt ja diesen einen Hinweis darauf, Raoden sagt ja an einer Stelle, die Tatsache, dass die jetzt mit Waffen angreifen und tatsächlich Waffen halt benutzen, um anzugreifen, jetzt habe ich das gleich nochmal gesagt einfach, um Waffen benutzen.
Sag's nochmal.
Die Tatsache, dass sie jetzt Waffen benutzen,
Synonyme,
um anzugreifen.
Der Podcast.
Richtig, ja, genau. Ja, wir sind ein Literaturpodcast, ja, ne? Hat was mit Deutsch zu tun. So, die Tatsache, dass sie halt Waffen benutzen, schließt auf so eine höhere Form von Intelligenz, als man es eigentlich annehmen könnte, von diesen armen, von Schmerzen zerfressenen Kreaturen. Also auf eine Art und Weise von, man könnte vielleicht irgendwie einen Zugang zu denen finden. Also Raoden ist ja die ganze Zeit davon überzeugt, in jedem Elantria steckt irgendwie immer noch was Gutes drin. Ne?
Na, mal gucken, wie lange noch.
Mal gucken, wie lange noch. Aber auf mich wirkt es so, dass die Auflösung dieses Konfliktes eigentlich nur über sowas funktioniert, weil rein militärisch, sage ich jetzt mal, oder in einer körperlichen Auseinandersetzung, in einer gewalttätigen Auseinandersetzung, würde das, glaube ich, nicht funktionieren, dass er sich gegen Shao und ihre Schergen durchsetzt.
Ich glaube, der holt ihren Vater.
Meinst du, dass ja, das der
Lord Terry.
Ach so, dass das
der ist. Weil der schwankt stimmt. Ja im Grunde auch noch. Hm. Der weiß ja auch noch nicht so richtig, was er machen soll.
Absolut.
Ja. Und eigentlich wurde er ja eingekauft vom theoretischen Glauben. Mhm. Aber Raten liefert nicht, so wie er vereinbart hatte. Mhm. Und ich meine, Terry ist dort, ne? Der zeigt
absolut.
Präsenz dort und
absolut.
Will gucken, was los ist. Der und lässt seinen Bediensteten damit anpacken.
Der ist völlig außen nichts da, ne? Und man stellt sich natürlich dann so ein paar Fragen. Will er jetzt einfach nur so tun, als ob er Sarene hilft, weil er irgendwie diese Organisation unterwandern möchte oder sowas? Ist er wirklich empathisch und möchte dort helfen? Und weiß vielleicht auch noch, okay, meine Tochter ist dort.
Das ist der Punkt.
Irgendwie so in die Richtung.
Ich glaube, das ist der Punkt. Und ich glaube, der hat gehofft, dass er einen Blick auf seine Tochter werfen kann, in der Hoffnung, dass sie noch lebt.
Ja.
Ich glaube, das wird passieren. Ja. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem Lord Terry auf die Seite von Raoden Sarene kommt und Shaor nur endlich mal die Klappe hält.
Oder vielleicht ist es auch gar nicht aufgrund seiner Tochter, sondern er sieht einfach, okay, dieser Raten kriegt das hier nicht geschissen, mich auf den Thron zu setzen. Deswegen schließe ich mich jetzt der anscheinend stärker werdenden Seite an. Der hat vielleicht die ersten Tage gesehen, okay, Sarene ist jetzt dort, die gibt das Essen dort aus, die anderen Herzöge folgen auch auf die Mauer. Ich zeig da mal Präsenz und bleib mal, halt mir das mal offen, doch noch dort irgendwie hinzugehen.
Also das ist derjenige, der immer im Gewinnerteam spielen möchte.
Absolut, ja. Mhm. Der ja auch wohl Raoden damals schon ausgeschlagen hat, sich diesem Kreis an Herzögen anzuschließen, die gegen den König intrigieren. Und hat das mit so einem Lachen auch abgetan, so, was willst denn du von mir?
Ja, aber zu Recht, muss man ganz ehrlich mal sagen. Weil dieser Sauhaufen, der kriegt ja gar nichts geschissen ohne Sarene. Also hat er ja wirklich einfach mal recht gehabt.
Aber mit Raoden war ja die Hoffnung damals noch da.
Auch die haben nichts hingekriegt.
Ja, aber ja. Die
Sarene kommt rein, droppt die ersten zwei Ideen, die sie hat, und die werden einfach einstimmig angenommen.
Ja, absolut.
Ja, ist toll.
Ja, super. Genau. Und dann ganz kurz noch, dann geht es zurück in die Kapelle und es gibt so ein paar Gespräche einfach und da haben wir auch nochmal, schwingt so subkoital immer auch wieder dieses Motiv des, so, oder subkoital sagt man glaube ich, so unter der Haut sozusagen, also so nebenher weg.
Subkoital.
Was denn?
Na, ich dachte, es ist nach dem Sex.
Ich kann Deutsch.
Genau. So. Genau, ja. Nee, okay.
Schwingt aber jedenfalls wieder dieses, meine Güte, Olli, ey. Das finde ich jetzt lustig, weil ich mal ein Wort verwende.
Ich habe gerade an irgendwie Sex gedacht und das ist dann
so.
die Zirette der Narbe.
Ach, das meinst du, wegen Coitus,
ja,
logisch, ja. Das schwingt so nebenher
ja, gut.
Immer dieses Motiv auch von Verfall mit. Also es wird ganz, ganz häufig immer der Dreck erwähnt, der auch in der Kapelle ist. Dass die beiden sich die Schuhe ausziehen müssen und ein neues, sauberes Paar Schuhe nehmen müssen. Dass sie dreckige Kleidung haben. Ne? Dass es dort Wasser gibt zum Abputzen der Schuhe auch. Ne? Also der Dreck ist da.
Redest,
ganz kurz noch.
Du redest ja von der Kapelle von Neu-Elantris.
Wenn sie wieder in der Kapelle sind, genau. Ja. Und zusätzlich gibt es diesen einen Moment, in dem Raoden und Galadon noch miteinander sprechen. Und Raoden lehnt sich dann so ein bisschen an so einer Steinmauer an und merkt, okay, der Stein zerbröselt. Also das zerfällt auch weiterhin, ne? Und das ist so dieses, im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, diese ganzen Motive von, man muss jetzt auf einmal wieder ums Überleben kämpfen, man wird verfolgt, wenn man in die Stadt geht. Es wirkt wie so eine Wüstenlandschaft auch irgendwie, ne? Also es ist nur noch so, obwohl ja so eine schwarze Schicht darüber ist, aber ich sehe da immer irgendwie so eine Wüstenlandschaft drin, ne? So eine Westernlandschaft fast schon. Und gleichzeitig trotzdem zerfällt ja immer noch alles. Das ist so dieser genaue Gegensatz einfach zu dem, was wir vorher hatten. Und wieder dieses Motiv von dieser zerfallenden Stadt, dieser unzivilisierten, zerfallenden Stadt, was wir zu Beginn hatten, dieses Bild. Also das kehrt jetzt wieder irgendwie, ne?
Ja, vor allem zeigt es ja, dass diese Hoffnung, die da war, pass auf, es reicht nur, wenn wir Gärten anpflanzen, damit wir Nahrung haben. Das ist ja auch nur Augenwischerei, weil im Grunde zerfällt ja weiter alles. Und der Grund ist ja, dass es die Magie fehlt. Das eigentliche Problem ist, die Magie fehlt. Da können wir hier machen, was wir wollen. Wir können die ganze Stadt schrubben, wir können alles wieder schön aufbauen und für jeden Nahrung machen. Am Ende gibt es diese Stadt nicht mehr. Denn genauso wie die Stadt verfällt, verfallen auch wir, wenn wir nicht am Grundproblem arbeiten. Ansonsten ist das hier völliger Quatsch.
Ja.
Und dann ist natürlich diese Frage nach der Sinnhaftigkeit schon wieder in Frage gestellt. Weil die Idee von Raoden ist ja, wir schaffen hier etwas für die Ewigkeit, was weiß ich, oder für einen längeren Zeitraum. Und das gibt dem Menschen einen Sinn und lenkt sie von ihren eigentlichen Schmerzen, vom Hungerbedürfnis ab. So. Aber ja, wenn das jetzt nicht mehr das Ziel ist, plötzlich vor Augen, weil es keine Ewigkeit gibt oder etwas Großes, was man sorgen kann, sondern immer die Gefahr besteht, hier geht alles kaputt, die Kathedrale bricht ein, ja, was weiß ich, ja, und dann? Mhm. Dann sitzen die wieder da. Und dann cheerleade mal als Raoden, der noch mehr Schmerzen hat, die Leute wieder nach oben, mhm, damit die nicht durchknallen.
Mhm. Genau, also er möchte im Prinzip verhindern, dass sie ihrem psychologischen Hungerbedürfnis nachkommen. Ne? Weil dieses, ja, weil der Hunger oder den Hunger zu stillen bedeutet im Prinzip in dieser Denkweise, sich selbst als Mensch, als Individuum aufzugeben, sondern wieder zu so einem Hungersuchenden, oder nicht Hungersuchenden, sondern Essens- oder stillenden Gefühl zu suchen einfach. Ne? Und das ist ja genau die Problematik, in der wir uns gerade befinden, dass wir im Prinzip, also auch ohne, dass Sarene dort wäre, gäbe es noch die Gefahr durch Shaor und die Truppen. Das würde diesen ganzen Plan auch so schon zunichte machen. Aber auch allein die Anwesenheit von Sarene, dass jetzt der Hunger dort gestillt wird, führt dazu, dass die Samen in dem Garten nicht weiter angebaut werden können, weil die ganzen Leute weg sind erstmal, ja, und erstmal ihren Hunger stillen. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Möglichkeit zwischendurch, es wird erwähnt, dass man ja auch Sarene fragen könnte, irgendwelche Samen zu besorgen oder irgendwelches Dünger war es, genau, ja, Dünger zu besorgen und so. Und das geht auch nicht, weil ja auch die Außenwelt nichts davon mitbekommen darf.
Dass die was anbauen,
genau. Mhm. Weil dann wiederum auch so, dass so eine Gesellschaft hier entstehen könnte und das wäre dann wiederum potenziell für die Leute von außen eine Gefahr oder die würden das so sehen, dass dort etwas entsteht, ja, was uns Konkurrenz macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, so wird das begründet, dass Raoden sich selbst nicht als Raoden vorstellen kann im Prinzip, ne? Weil dann die Assoziation, ja, gemacht werden könnte, okay, das ist hier diese Anführerfigur, die dort was aufbaut und eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft dort draußen sein könnte.
Ich komme jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, dass unsere drei Hauptdarsteller im Grunde ja nicht die sein können, die sie eigentlich sind. Und eigentlich können wir das auf einer höheren gesellschaftlichen Ebene ja auch nochmal sehen, weil die Elantrier können ja auch nicht nach außen darstellen, wer sie eigentlich jetzt gerade so sind. Genauso wie die Leute aus Kay ja eigentlich auch nicht so richtig darstellen können, was sie sind, sondern die hauen ja auch immer nur irgendein Bild von sich nach draußen.
Die dürfen nicht mal als Bettler präsent sein, wenn sie Bettler sind.
Und die Bettler, ja, dürfen auch nicht dort sein als Bettler, sondern die müssen sich ja auch irgendwo verstecken.
Ja.
Also im Grunde darf keiner das machen, was er, also wozu er eigentlich bestimmt ist.
Ja.
Keiner, nichts, mhm, davon. Mhm. Vom König nicht bis runter zum, mhm, Bettler, der sich in irgendeiner Gosse oder in irgendeiner Ruine von Stadt verstecken muss.
Mhm. Absolut. Und das ist spannend, dass wir dieses Motiv so rausgearbeitet haben, weil es genau das ist, was König Yardon in dieser Sichtweise nicht macht, was ich da gesagt habe. Es ist nicht diese oberflächliche Betrachtungsweise. Jetzt lobe ich uns quasi selbst zu unterscheiden. War gar nicht meine Absicht, ehrlich gesagt. Aber es ist so dieses Ding, dass du das einfach so als eine straighte, entspannte Fantasy-Geschichte wahrnehmen kannst, aber gleichzeitig dieses Motiv des sich selbst etwas vormachens und des und anderen Leuten etwas vormachens, was wir alle irgendwie in unserem Leben auch irgendwie machen,
klar,
dann doch da an jeder Ecke irgendwie finden kannst, ne? Spannend.
Ja. Ja. Na klar. Und das ist vielleicht bis zum gewissen Grad ist das okay, da kann man das alles treiben, ne? Wir können jetzt alle mal so tun, als wären wir irgendwer anderen, also jetzt hier die Elantrier tun das Elantrische und so weiter, aber das funktioniert nur so lange, wie sich an der Grundsituation nichts ändert. Ja? Aber das tut es ja die ganze Zeit. Der König wird ärmer, der muss reagieren. Die Bauern hauen ab, die haben reagiert. Elantris zerfällt, egal was die drinnen machen. Irgendwas passiert da und Fjorden steht im Grunde vor der Tür.
Mhm.
Also absolut. Selbst wenn alle so tun würden, mhm, so ein naives Wunschdenken, aber ich wünsche mir jetzt das und alle bleiben dabei, was passiert, ändert sich trotzdem alles.
Mhm.
Egal, ob die was tun oder, mhm, nicht, weil die Umstände zwingen sie dazu.
Mhm. Und gleichzeitig Genau, geht es ja nicht nur darum, anderen Leuten etwas vorzumachen, irgendwie in dieser Welt zu überleben, sondern sich auch diese ganz schwierigen existenzialistischen Fragen von wer bin ich zu stellen. Und im Prinzip wird das ja bei Raten aufgemacht, dieses, wir wissen meist die meiste Zeit selber gar nicht so richtig, was wir wollen, warum wir was wollen, warum wir bestimmte Pfade verfolgen oder uns die Frage zu stellen, sollten wir vielleicht andere Pfade verfolgen, um glücklich zu werden? Können wir überhaupt andere Pfade verfolgen? Was ist, wenn ich dieses Risiko eingehe? Bleibe ich nicht lieber in dieser Komfortzone? Das klingt jetzt so, als würde ich euch auf Instagram irgendwie geh raus aus der Komfortzone so verkaufen wollen, so meine ich es gar nicht.
Aber das ist es ja im Grunde.
Genau, aber so diese Frage von oder dieser Zwiespalt von was will ich eigentlich selber so richtig, und das weiß ich vielleicht oftmals gar nicht.
Und das ist ja auch und
das heißt, ich muss ganz kurz, um das nur noch auf den Punkt zu bringen, das heißt, ich muss mit mir selbst interagieren, muss hier zu irgendeinem Schluss kommen und muss dann noch überlegen, wie interagiere ich mit diesen anderen Menschen, die auch noch in dieser Welt sind, die genau die gleichen Fragen auch noch beschäftigt.
Aber das weiß ja keiner.
Das weiß ja keiner.
Weil die ja nicht nach außen gebracht werden.
Richtig, genau.
Weil ich denke ja, nur ich habe diese Zweifel und alle anderen wissen, sind genau die, die diese rausgeben.
Genau. Und das ist ja genau Empathie, also unter anderem. Also es geht ja nicht mal nur darum zu sehen, okay, andere Menschen. Es geht nicht darum, Menschen sozusagen festzumachen im Sinne von, ja, er sagt das und könnte aber auch das meinen, aber überhaupt anderen Menschen zuzugestehen, dass sie so kompliziert sind wie ich selbst. Weißt du?
Naja, also Empathie, das würde ich jetzt, glaube ich, ein anderes Wort finden, weil Empathie bedeutet ja, ich fühle mit den Leuten mit. So, das heißt, die müssen ja, also, dass da was anderes dahinter steht, weiß ich nicht, da würde ich jetzt vielleicht einen anderen Begriff nehmen. Empathie heißt, ich fühle mit denen mit, und das würde ich denen jetzt erstmal unterstellen. Sarene ist zum Beispiel auf jeden Fall irgendwie bei den Elantriern mit dabei oder sieht, dass da irgendwie Raoden mit, also irgendwie anders ist, als er anders ist. Worauf ich nochmal hinaus wollte ist, dass Sarene ja auch genau mit dieser Grundfrage, wer bin ich und wo ist mein Platz in der Welt, nach Arelon gekommen ist. Das war ja der Ursprung, dass sie die Hochzeit mit Raoden vorgeschlagen hat, weil sie ja in ihrem Alter und in ihrer Position irgendwie keinen Kerl mehr abgekriegt hat, zu alt war, um irgendwelche Kinder zu kriegen, und sie da also eine alte Jungfer war mit ihren 25 Jahren. So, und das ist die Grundfrage. Und Raoden, ich gehe mal davon aus, vor seiner Verwandlung war das ja ähnlich. Er ist der Sohn vom König gewesen, ja, und gleichzeitig ist er der Vorsitzende vom Schwörerrat gegen den König gewesen. Und der musste sich ja ständig irgendwie Teil der Familie, vielleicht sitzen sie am Armbrusttisch, unterhalten sich, und gleichzeitig geht er raus und skandiert gegen den König, wie dumm der doch ist.
Ja, muss das balancieren irgendwie, ja, das stimmt. Ja.
Also das ist so, das hat so ein bisschen so was Pubertäres. Das ist ja so, die Pubertät ist ja so in diesem Bereich zwischen, naja, ich kann jetzt hier nicht ausziehen, weil im Grunde bin ich noch zu jung dafür, aber eigentlich hasse ich euch. Ja. Aber gibt's Pommes heute?
Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Ja.
So, und auch der sucht jetzt, gerade jetzt, natürlich als Elantria seinen Platz in der Welt. Hm. Noch mehr, seitdem Sarene dann da ist. Aber ich glaube, es hat er vorher auch schon gesucht. Die wissen alle nicht, wo die hingehören.
Absolut, ja, genau. Ich würde gerne noch über zwei Sachen sprechen.
Ja.
Persönlich. Das ist zum einen die Übung des Zeichnens der Aonen, was Raoden vollführt.
Ja.
Der übt ja wieder Aonen zu zeichnen. Unter anderem das Aontia, ein Symbol für das Reisen.
Ist das die Schnellreise, die nur freigeschaltet wird?
Das ist die Schnellreise. Das ist aber vor allem dahingehend auch ganz spannend, dass dieses Zeichen einen, wenn man es richtig macht, theoretisch über eine bestimmte Entfernung halt teleportiert, wenn man so will. Zum Beispiel über 10 Meter. Und wenn in diesen 10 Metern eine Mauer ist, dann landet man in dieser Mauer auch drin.
Cool,
also ist sehr genau. Das finde ich sehr cool.
Das ist wirklich gut. Ja. Aber man kann sich auch wohl, also damals, die göttlichen Elantrier konnten sich auch über das ganze Land teleportieren. So habe ich das rausgefunden.
Absolut.
Ne?
Ja, genau. Richtig.
Okay.
Ja. Genau. Und es gibt dann noch ein paar andere Aonen, die hier wieder aufgeworfen werden. Beziehungsweise es gibt so eine Darstellung davon, wie die Wirkung eines Aons auch falsch laufen kann. Das ist nämlich das Aon Ien oder Ein, ich glaube, ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Es ist jedenfalls ein Aon, was vor einiger Zeit, also Raoden hat dann in diesem Buch gelesen, dass es vor einiger Zeit mal jemanden gab, dessen Frau krank war, der deswegen nach Elantris gekommen ist und deswegen seine Frau hat heilen wollen. Und da hat einer der Elantrier ein Aon gewirkt, was er falsch gezeichnet hat, weil er irgendwie eine Linie vergessen hat, glaube ich, war das. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass diese Frau zerfallen ist. Also nicht zerfallen vor Ort, sondern dass ihre Haut hat sich hell gefärbt, ne? Die Haut ist so ein bisschen bleicher geworden und so. Das kennen wir irgendwo her.
Irgendwo kannten wir das her, ne? Mhm.
Und sie konnte dann irgendwann die Schmerzen nicht mehr ertragen und hat sich deswegen selbst umgebracht.
Mhm.
Und das legt jetzt nahe, dass diese ganze Rehort im Prinzip das Ergebnis des Fehllaufens von einem Aeon ist. Dass irgendjemand da ein Aeon wirken wollte, jemand, der offensichtlich sehr viel Macht hat, und das ging aber schief. Oder er hat es falsch gemacht. Oder vielleicht auch absichtlich falsch gemacht, wer weiß. Keine Ahnung, wer das gemacht hat, ne? Vielleicht erfahren wir es ja noch.
Also ich habe ja vorletzte Mal meine Hypothese geäußert, dass Elantris als solches ein Aeon ist. Ich glaube das immer noch. Ich glaube, wenn wir mit einer Drohne über Elantris schweben würden, dann würden wir, glaube ich, die Straßenzüge als gezeichnetes Aeon sehen, als sehr komplexes, hochkomplexes Aeon, vielleicht das komplexeste überhaupt. Mhm. Und vielleicht ist dieses Aeon ja dieses Aeon Ein oder so, so ein Heilding, weil die Elantrier waren ja ewig gesund. Die konnten sich ja immer heilen, die sind ja auch nicht krank geworden und haben ewig gelebt und so. Oder das war so ein Grund-Aeon, wer weiß. Und irgendwas hat sich an den Straßenzügen geändert.
Ja, verstehe. Mhm.
Weißt du, vielleicht gab es
Umbaumaßnahmen
oder es gab, was weiß ich, eine versteckte, es gibt ja offensichtlich versteckte Bereiche unter Elantris, da kommen wir jetzt gleich noch dazu.
Mhm.
Und vielleicht hat sich da so ein bisschen was verschoben. Ja, und die Stadt ist da irgendwie plötzlich nach 90 Zentimeter Teile davon nach rechts gerückt. Da ist ein Haus aus dem Keller nach oben gekommen und so weiter und so fort. Und es hat dieses Grund-Aeon durcheinander gebracht und damit im Grunde diese Rehort ausgelöst. Das ist jetzt meine Hypothese.
Absolut, ja. Aeon Ian war es übrigens.
Ian.
Gerade nochmal nachgeschaut.
Ja.
Ja, finde ich gut. Also genau, also es könnte entweder die Stadt an sich sein oder irgendeine Figur, die irgendwie ganz viel mächtiger war, aber das ist auch zu wenig eingeführt worden bis jetzt, ja, würde ich sagen. Also ich finde, das mit der Stadt macht Sinn irgendwie, das ist, keine Ahnung, gab es eine Baustelle und
dann gab's
jetzt, muss die Straße neu gemacht werden.
Kollektive Facepalm, nein.
Wollen so eine neue Bahnstrecke bauen.
Ja, Elantris 21.
Ganz genau, ja.
Heute noch nicht fertig.
Ja. Genau, und jedenfalls führt das dann zu dieser These auch noch, das wollte ich noch sagen, dass die Elantrier immer in so einer Art Zwischenzustand gefangen sind,
ja,
quasi, ne? Also, dass sozusagen ein Heilungsprozess vonstatten geht, aber dieser nicht abgeschlossen werden kann und sie deswegen immer in so einer Zwischenstation zwischen Leben und Tod im Prinzip stecken bleiben.
Also im Grunde sind alle, die jetzt da jetzt diese neuen Elantrier, die Post-Elantrier sind, die sind alle so auf dem Weg zur Göttlichkeit stecken geblieben.
Ja.
Wenn der Prozess weiterlaufen würde, dann würden alle leuchten.
Genau. Aber es gibt nicht genug Energie.
Es gibt nicht genug Energie. Und das ist ja was Neues, weil bisher haben wir gedacht, okay, ja, so wie die aussehen, so sehen die aus, da sind die fertig. Aber das ist ja genau der Punkt. Sie sind nicht fertig.
Mhm.
Sie sind irgendwie auf halbem Weg.
Irgendwie dazwischen, genau. Richtig, ja. Und dann finden wir noch raus, dass Galadons Vater Elantria war, das hast du ja gesagt.
Ja.
In der Einführung. Der ein sehr schlechtes Leben in Elantris geführt hat, oder ein sehr unglückliches Leben, kann man sagen, dessen Frau auch eines Tages gestorben ist und es wurde nicht rechtzeitig behandelt, diese Krankheit, die sie hatte. Also neben ihm im Bett ist sie gestorben, was dann auch dazu geführt hat, dass er sich dazu entschieden hat, zu sterben. Er ist nicht in den Freitod gegangen, sondern er hatte eine Krankheit gehabt und hat sich dann entschieden, diese nicht behandeln zu lassen oder heilen zu lassen, weil er Sehnsucht nach Duladel hatte. Unter anderem und sich in Elantris halt nicht wohlgefühlt hat. Viel weiter spezifiziert wird das, glaube ich, nicht. Aber
und wir wissen, dass dieser Bücherraum, diese kleine Bibliothek, die Galadon da am Anfang in den ersten Kapiteln für sich so hortet, da war ja Raoden auch mal ein bisschen skeptisch, also warum lässt du ja niemanden rein? Das wissen wir jetzt auch, das war im Grunde die Bibliothek vom Vater.
Genau, richtig. Ja, und dann hat Raoden eines Tages diese Einsicht von dem alten Mann.
Also im Bett, ne? Nachts
im Bett,
irgendwann.
Richtig.
Aus welchem Grund auch immer.
Genau.
Manche Sachen passieren halt einfach.
Genau, den er im Saal der Gefallenen findet.
Ja.
Dieser alte Mann stammelt nur, schön, einst so wunderschön, die ganze Zeit über. Es ist jemand, du hast es ja gesagt, der schon vor der Rehort in Elantris gelebt hat, also der schon über 10 Jahre leidet, im Prinzip. Er wirkt auch viel älter natürlich an sich als die anderen und so. Und er hat dann ein Verlangen nach dem See, Ja, da wissen wir noch nicht so richtig, was es ist. Okay, wir denken erstmal, okay, Wasser oder ist es irgendwie ein Fantasy-Begriff? Kann es ja auch sein irgendwie. Und dann wird so ein Trupp ausgesendet im Prinzip aus, wer ist denn eigentlich alles dabei? Raoden ist dabei, Karata ist die auch?
Galadon und der Typ.
Ach ja, okay.
Der Typ wird ja von Raoden getragen.
Ja, genau, richtig. Und gibt ihm immer so Zeichen, in welche Richtung er gehen soll, weil natürlich weiß keiner, wo dieses See oder dieser See sein soll.
Und
so
richtig sprechen kann der ja auch nicht.
Genau. Und gibt ihm immer irgendwelche Signale und dann kommen sie halt zu diesem Haus und da beginnt dann so unsere Temple-Dungeon-Action mal ganz
so ein
kurz.
Bisschen, ne?
So Rätsel,
ja, ja,
dann
ja,
so
ja,
Zelda-Wipes
genau.
Irgendwie.
Ja,
Kasper,
ja, genau.
Ne? Genau, wo es dieses, ja, Rätsel ist es ja nicht. Im Endeffekt ist es ein Aon, was auf dem Boden gefunden wird. Da tritt dann jemand drauf und ist wie so eine Platte, die in den Boden gedrückt wird und dann öffnet sich
also
das.
Also was halt aber auffällt, ist, dass da einfach kein Schlamm ist. Und
das stimmt,
also
ja,
dass da nichts ist, was darauf hindeutet, dass das irgendwie in Verbindung mit der Oberwelt steht. Und sie gehen davon aus, also die Schlussfolgerung, die sie ziehen, ist, dass überall, wo Schlamm war, hat das irgendwas mit dieser Magie zu tun. Das war, und das muss ein Raum oder ein Ort sein, der nichts mit der Magie zu tun hat, weil auch dieser Mechanismus, von dem du gerade gesprochen hast, mit diesem Trittschalter, das ist ja was Mechanisches. Da ist ja was gebaut worden. Das ist ja kein Aon, was man zeichnen muss und dann geht die Tür magischerweise auf. Das heißt, hier hat sich irgendwer zurückgezogen oder was weiß ich, irgendwas aufgebaut, was nicht abhängig ist von der Magie. Was genau wissen wir jetzt noch nicht so richtig, ob das eher so ein Schutzraum war oder ob das so ein was Ursprüngliches war und dann ist das Obere entstanden oder ist das so eine Gegenreligion oder eine Gegensekte gewesen oder also.
Es wirkt ja auf eine Art und Weise irgendwie heimlich oder sakral, ne? Also ist ja die Rede von Verzierungen, von Skulpturen, die dort stattfinden und genau, diese Abwesenheit des Schlammes im Prinzip deutet ja auch nochmal darauf hin und dann gibt es ja dieses Zeichen an der Wand, dieses ovale Zeichen, wo diese ovale Fläche wie so eine Art Spiegel wirkt.
Ja.
Und darüber, so habe ich es verstanden, ist dann eine Figur. Aber eigentlich müsste man das seitlich lesen, so als ob diese Figur reingeht oder sich fallen lässt.
Ach so,
in den
ja.
See. Ne?
Ja, 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 genau.
So, und das ist ja dann so ein bisschen das Zeichen, dass dieser alte Mann in genau dieses dort abgebildete, diese Seestruktur dort rein möchte. Ne? Und die finden sie ja dann später auch. Wenn sie weitergehen, gehen durch noch einen Raum, der viele Bücher hat.
Ja.
Auch so eine Art Bibliothek. Also neues Lesematerial auch für Raoden übrigens, ne? Vielleicht ein Thema. Und kommen dann raus an die Oberfläche. Es gibt dann, ist die Rede von Morgendämmerung.
Es dauert ewig.
Es dauert ewig, ja, dauert sehr lang. Na, generell auch dieser Weg dorthin. Also die fangen ja in der Nacht an und es dämmert dann schon, als sie quasi in dieses Haus reingehen. Und dann beginnt ja wirklich die Morgendämmerung und die Sonne geht schon so ein bisschen auf. Ne? Und,
das liest sich tatsächlich wesentlich schneller, als man Gefühl dafür bekommt, wie lange die unterwegs sind.
Das sind nur 2-3 Seiten, ja.
Es hat mich verwundert, dass die dann plötzlich irgendwo auf einem Berg sind. Ich musste dann nochmal zurückblättern und dann raus, ja gut, okay, die sind unterirdisch und gehen bergauf eine ganze Weile. Es ist auch so anstrengend, dass die immer mal wieder Pausen machen müssen. Das ist aber halt so, das ist so in so Nebensätzen so kurz hingeworfen, machen kurz Pause, Galadon übernimmt kurz und dann gehen sie weiter. Und irgendwie kam das bei mir nicht an, dass die dann, die kommen auf einem Berg raus, also sie mussten von unten nach oben gehen, der sich neben Elantris befindet.
Genau. Und sie müssen nochmal ein Stück nach oben gehen, weil dieser See auf dem Hügel ist. Das kommentiert ja Raoden dann auch nochmal damit, dass das, also er will ja dort erstmal nicht rauf, also er will schon dort rauf, aber er merkt, das ist anstrengend. Weil daran merken wir ja auch Raodens Verfall, der auch die ganze Zeit über diese Passagen schon von seinen Schmerzen immer wieder spricht.
Ja.
Und dem man jetzt anmerkt, dass das alles sehr, sehr viel anstrengender ist, als wir es vielleicht vermuten könnten.
Ich gucke jetzt hier gerade in die Karte rein, vom Buch vorne. Und erstaunlicherweise ist da gar kein Berg neben Elantris.
Ach ja.
Also ich nehme das jetzt erstmal nur zur Kenntnis, weil wir haben ja auch in dem Bild riesengroße Gebirgsketten und diese große Schlucht da unten, warum auch immer die da ist, und so ein See und so. Deswegen wundert es mich, dass da noch kein Berg ist. Aber gut. Ja, und dann sind die da oben und der alte Elantria möchte in diesen See gelassen werden und da legt Raoden den rein und der löst sich im Wohlgefallen aus, hätte ich jetzt fast gesagt.
Genau, richtig, ja.
So, aber
es ist so eine ganz mysteriöse, ich glaube, saphirblaue Flüssigkeit auch, ne? Also so eine Art Wasser irgendwie, aber hat auch so was Sakrales irgendwie, wenn da von Saphir gesprochen wird und so, ne? Also,
und im Grunde ist der Alte dann von seinen Leiden befreit.
Genau, richtig. Und Raoden sagt dann, bitte, wenn meine Schmerzen zu groß werden, schafft mich hier hin. Was ja auch wiederum darauf rekurriert, dass diese Schmerzen immer wieder ein Thema sind jetzt in letzter Zeit. Ne? Nach einem Monat oder so, der jetzt da ist, merkt man schon, okay, so einen ganz starken Verfall bei ihm auch.
Ja. Ich glaube ja, er wird noch gegen seine, nennen wir es mal Entmenschlichung, kämpfen müssen. Ich glaube, er wird irgendwie, wir werden immer weniger vom inneren Raoden mitbekommen. Ich glaube, der innere Raoden wird immer mehr durch diese Schmerzen übernommen und vielleicht sind die Kapitel dann von Raoden kürzer, weil wir nur mit so Spotlights auf seinen Schmerz und wie er kurz die Welt wahrnimmt und dann eigentlich bei sich ist. Und es geht eher darum, wie die Außenwelt, Sarene, ihn wahrnimmt und was sie mit ihm machen muss und so weiter und so fort. Kann ich mir vorstellen.
Okay. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt gar keinen so guten Ausblick, ehrlich gesagt. So, ich werde mich einfach überraschen lassen.
Wir haben ja einfach zwischendurch immer mal ein paar Ausblicke gehabt. Was haben wir gesagt? Dilaf ist der Gjorn.
Richtig, ja, stimmt.
Dilaf ist der Wirn.
Der Wirn, ja.
Genau. Und die Stadt ist ein Aon.
Genau. Das ist unser Ausblick.
Das ist
da habt ihr ihn.
Da habt ihr, ja, genau. So.
Genau.
Und ansonsten bin ich für mich fein damit, dass wir jetzt, glaube ich, alles gesagt haben.
Ich auch.
So, gut. Was lesen wir als nächstes?
Wir machen weiter mit den Kapiteln 26 bis 32. Diesmal habe ich wirklich gecheckt, ob die Seitenzahlen stimmen. Seite 524 bis 604.
Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitlesen oder sich drauf freuen, wie es auch weitergeht. Und bis zum nächsten Mal.
Instagram, Reddit, Like da lassen, gute Bewertung. Macht's gut. Ciao.
Ciao.